リオキャス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, Ausgabe 147, heute mit Flydi.
Hiho.
Marc.
Hallo.
Ey, wo warst du denn die ganze Zeit?
Zu Hause.
Oh mein Gott.
Traurig, aber wahr.
Sagt.
Mit Bart heute.
Ist November, was soll man machen?
Okay. Und Makefu ist auch da.
Moin.
Und ich bin auch hier und wir reden über lauter Tote. Warte mal, das ist mir auch gerade aufgefallen. Apache Harmony ist auch tot.
Ja, dann passt es nicht zu News, richtig.
Ja, ja. Dann machen wir einfach die Radiotux lauter Tote heute.
Ja, wir können erstmal, ich weiß ja nicht, wer das geschrieben hat, experimentelle virtuelle CRTCs unter Linux.
Das hört klingt sich nach Felix.
Ja, klingt absolut nach Felix.
Ja, und zwar, what the fuck? Und zwar, das liegt nicht nur daran, weil ich es da hingepostet habe, sondern auch noch, weil es von den Bell Labs kommt. Und das ist ja der Verein, wo ich ja auch Teil von bin, also ein bisschen wenigstens. Und die haben sich, die haben eine Art Treiber für Linux-Kernel geschrieben, der Bildschirme emulieren kann. Und zwar sieht es dann so aus für deinen Computer, als ob du 100 Bildschirme hast, alle angeschlossen. Und die kannst du dann zum Beispiel zum Streamen oder zum irgendwas damit machen verwenden. Also so voll emulierte.
So wie virtuelle Framebuffer?
Gerade wollte ich sagen. So wie virtuelle Framebuffer übers Netz oder wie?
Nee. Weil sie sich wirklich wie Bildschirme anfühlen.
Mhm. Das heißt,
wie fühlt sich denn so ein Bildschirm normalerweise an?
Okay, fass mal dein Computer an. So.
Ja.
Und so
jetzt fassen
ungefähr,
wir mal alle.
Ja. Und okay. So ungefähr fühlt sich das dann an.
Das Traurige ist, alle fassen gerade wirklich ihren Bildschirm an.
Ja, also, ich mach's ja
nicht mit.
Mike macht nicht mit.
Also das fühlt sich dann so an, wie wir gerade eben, nur über Ethernet.
Genau.
Ah.
Und,
interessant.
Das ist, als wenn du einfach noch einen extra Port an deiner Grafikkarte hast.
Oder 100.
Oder 1000 Millionen. Und dann, was damit halt ziemlich cool geht, ist so einfach 3D-Streaming. Also von 3D-Kram direkt irgendwo hin ins Internet schicken.
Da,
ich kann dir gerade nicht
was
folgen.
Ist da? Okay,
also stell dir vor, deine Grafikkarte rechnet super harten Scheiß aus.
Mhm. Ja.
Und das willst du jetzt nicht als VNC verschicken, sondern du willst es tatsächlich als die Berechnung verschicken.
Also quasi wie X nur...
Ohne X.
Wie X
und nur zwar, ohne X.
Ja, nee, du willst auch kein X-Forwarding.
Aber der rastet es ja im Endeffekt doch raus. Wenn deine Grafikkarte irgendwas macht, am Ende fällt ja ein 2D-Raster raus.
Ja, klar. Und das fällt dann halt erst am anderen Ende raus, nachdem es durch diesen...
Aber ist X nicht genau dafür? Ach so, nee, das ist so für Direct Rendering, so genau. DRI-Zeug, dass du dann kein pinkes Bild kriegst, sondern irgendwie...
Genau, du kriegst dann eigentlich... Also das hat auf jeden Fall Potenzial und ich wollte es mal ansprechen. Vielleicht haben Leute da mehr Ahnung von als ich.
Ja, da denken wir alle mal eine ruhige Minute drüber nach.
Und es muss super gut sein, weil sie haben jetzt auch genau für diese virtuellen Treiber haben sie schon 3D-Kram implementiert. Das heißt, es funktioniert einfach.
Also virtuelles 3D, das ist so wie normales, nur
virtuell.
Nee, nur dass du es nicht sehen kannst.
Nee, nur dass du nicht irgendwie komische Bilder übers Netz schicken musst, die irgendwie mal Videostreams waren oder so, sondern dass es echtes gerenderter Scheiß ist.
Aber ich meine, wenn es gerendert ist, ist ja ein Bild.
Ja, also das ist ja was gerendert ist, das was aus der Grafikkarte rausfällt.
Das heißt ja rendern. Du nimmst einen 3D-Raum
und
projizierst
ihn
auf
Genau, und du renderst erst am anderen Ende.
Ach so, dass die quasi den 3D-Raum aus ihrem Speicher so...
Quasi.
Ich glaube, das müssen wir uns nochmal durchlesen.
Und
das macht ja gar keinen Sinn im Endeffekt.
Und der Code ist bei GitHub, deswegen muss es besser
sein.
Ach,
dann würde ich
dann kannst du es dir direkt anschauen.
Dann würde ich das direkt auf.
Und sie haben Dokumentation und Beispiele.
Also wenn der Code auf GitHub ist, zieh dann Flydis Regel Nummer 3, das muss erfolgreich werden.
Richtig.
Definitiv. Gab's nicht mal.
Wir sollten auch mal, da wir vorher so lange gebraucht haben, was CRTCs denn genau sind. Weil da haben wir echt 12 Minuten mindestens.
Das
sind Cathode Ray Tube Controllers.
Genau, und keine Kanadier.
Keine kanadischen Radiosender-Controller.
Ja, genau.
Aber wenn beides auf GitHub wäre, würde ich beiden quasi
bestimmt
Gewinn zusprechen.
Die Kanadier sind bestimmt auch auf GitHub.
Ja.
Okay, also experimentelle, virtuelle irgendwas unter Linux und geht. Wir haben ja, weiß ich nicht, vor einiger Zeit die Kategorie Tote der Woche eingeführt, weil so viele Leute miteinander gestorben sind. Also ich meine, es sterben ja jederzeit Leute, aber so wichtige Leute. Und diesmal sind zwar keine Leute gestorben, aber irgendwie Projekte. oder Software oder naja, sowas halt. Der erste Tote ist Apache Harmony.
No.
Ja, ich weiß nicht, ob wir da wirklich trauern müssen.
Nee, ist doof.
Keine Ahnung, gab es das mal?
Ja, das gab es mal, ja. War also auch für Android die Grundlage. Weil,
ja, Marc, erzähl doch erstmal, was
genau.
Das ist.
Das ist, rein theoretisch ist es auch eine Java Runtime, aber ich glaube, praktisch gesehen hat er, also ich habe nie gesehen, dass da irgendwie eine Runtime drin wäre, sondern das sind die Klassenbibliotheken von Java. Also das ganze Zeug String und Array und was auch immer für komische Klassen Java sonst noch so hat, irgendwie so ein bisschen AWTs wegen Bildverarbeitungsblabla, nur halt in Open Source. Weil
ja, nicht nur in Open Source, sondern in, wie der Name schon sagt, Apache lizenziert. Sodass man es halt auch für kommerzielle also so Produkte
open,
wie
jetzt open
zum Beispiel
Source.
Android, also das offenere Open Source.
Richtig, ja. Bedeutet, Android konnte das bei sich einbauen, die konnten nicht die offiziellen, damals war es ja, gab es ja auch schon den Open JDK, gab es das damals schon?
Ich weiß gar nicht.
Ja, es gab die. Aber das war auch anders lizenziert, glaube
ich,
oder so.
Nee, ich glaub,
ja, Ice-T gab es auch und also da gibt es ja massenweise so freie Implementierung von den Java-Basisbibliotheken. Klingt jetzt auch gar nicht so schwer, weil die APIs hast du ja alle, bedeutet, du musst da nur exakt die APIs nachprogrammieren und selber da was reinschreiben.
Testcases gibt es bestimmt auch schon.
Ja, richtig. Testcases kannst du 1:1 übernehmen, weil die müssen ja auch alle gleich heißen, wenn du die nachbaust.
Ja.
Ich glaube, irgendjemand hat sein Handy nicht ausgemacht.
Jetzt hört einfach auf.
Also ich habe mein Handy knallhart aus.
Unglaublich.
Ja, auf jeden Fall, das war so Apache Harmony quasi. String, nur Open Source. Und das gab es dann, seitdem die OpenJDK-Geschichte oder auch OpenJRE unter einer anständigen Lizenz veröffentlicht wurde. Was ist denn das alles gerade? Ist GPL ganz normal. Ja, hat sich da ein bisschen so die Begeisterung dafür für Apache Harmony gelegt, weil dann auch alle Debians und so weiter und so fort die offene Version da einsetzen können.
IBM, die das irgendwann mal mit vorangetrieben haben, hatten dann auch kein Interesse mehr. Und dann gab es halt auch keinen, der Geld
genau.
gegeben hat.
Harmony war ja wohl auch irgendwie nicht so besonders toll, was ich gehört habe. Also ich habe ein paar Kumpels gehabt, die irgendwie auf Android was programmiert haben und die haben halt den Code so, war Bildbearbeitung und die haben den Bildbearbeitungscode halt bei sich super laufen lassen können, aber sobald sie, also auf ihrer normalen Java Virtual Machine von Sun, nur als es dann Harmony gemacht haben, die ja eigentlich kompatibel sein sollte, kam dann nicht so das Richtige raus, also war wohl auch ein bisschen noch Work in Progress von allem, was ich gehört habe.
Ja, sie haben ja dann auch immer versucht, diese offizielle, wir sind eine Java-VM und so zu bekommen. Also da muss man diesen Technology-Compatibility-Kit-Dingsbums durchlaufen und der steht halt nicht unter Open Source und da hatte irgendwie Sun/Oracle auch irgendwie keine Lust, dass die das durchlaufen können.
Ja,
oder
das
so.
Ist irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr komisch, dieser Prozess. Also man muss da auch irgendwie ein NDA unterschreiben, damit man das überhaupt bekommt und irgendwie sowas. Also, ja.
Naja, gut. So oder so, ist tot und lang lebe OpenJDK. Auch wenn es natürlich, wenn das natürlich abhängig von Oracle ist, aber
ja.
Es ist zumindest
ja, ist offen, also abhängig ist, so mäßig. Ich meine, Java ist generell von Oracle bestimmt. Also du kannst in OpenJDK auch nicht Sachen rein implementieren, die irgendwie die der Community gefallen würden, sondern da gibt es natürlich nach wie vor die JCPs und die ganzen.
Ja, und das dauert dann einfach mal 10 Jahre, bis da was durchgeht, ungefähr.
Ja, und wenn dann irgendwie Python und Ruby und alle anderen Sprachen schon irgendwie 2 Versionen weiter sind und total coole Sachen drin haben, guckt Java dann rum und sagen, ja, bald haben wir auch Lambdas in. Oh, doch nicht.
Das haben die noch.
Richtig.
Ja, also wenn man da irgendwie moderne Sachen auf der JVM nutzen will, dann kann man auch so Sprachen wie Scala oder JRuby benutzen. Dann
genau, den ganz
auch.
Heißen Scheiß dann
richtig,
einfach, den auf jeden Fall gar keiner benutzen wird.
Genau, und da gibt es dann aber auch genügend VMs, die den Java Bytecode sowieso interpretieren. Also es gibt ja nicht nur die von Sun, die ganz normal, da gibt es ja auch noch einmal dieses Iced-Tea-Gedöns hat, glaube ich, eine. Dann gibt es irgendwie Shark heißt, glaube ich, eine. Dann gibt es natürlich noch die kommerziellen JRocket-Geschichten, die sogar ein bisschen schneller sind als die normale JVM. Und die normale JVM und JRocket sollen jetzt auch gemerged werden, irgendwann seitdem das von Oracle übernommen wurde.
Also JRocket kam von Oracle damals und soll jetzt halt mit dem Sun JRE, JDK gemerged werden.
Richtig, was natürlich irgendwie dafür gesehen, dass die irgendwie bei Sun irgendwie ein ganzes Gebäude voller Virtual Machine Engineers hatten quasi. Da kommt, glaube ich, einiges auf die zu. Aber also gerade diese die alternativen VMs sind teilweise ganz interessant für NAS-Systeme, also gerade Shark zum Beispiel, die OpenJDK Shark VM oder ich habe vergessen, wie die andere hieß, da gab es noch also 2 verschiedene VMs, eine ist halt eine mit einem JIT-Compiler drin und die andere ist nur ein Interpreter, aber gerade wenn du so ein NAS hast, wo halt, keine Ahnung, ARM ist oder PowerPC oder sonst was und du hast irgendwie nicht so viel Glück, die offizielle OpenJDK-Geschichte zum Laufen zu bekommen, weil gerade der JIT-Compiler sich da doch eher ein bisschen auf x86-Architekturen beschränkt, waren diese Alternativen immer ganz nett. Aber ja, das OpenJDK hat jetzt ja auch irgendwie...
Ja, ist halt jetzt so.
Zero, ha, die andere heißt Zero, wollte ich nur nochmal sagen. Also das sind Hotspot-Ports, der eine Shark, der andere Zero.
Okay. Ja. Der zweite Tote der Woche ist vielleicht sogar der interessantere, nämlich...
Mit Sicherheit der interessantere.
Flash ist tot. Naja, gut, so ein bisschen, so ein halbes,
Mobile
so ein
Flash
Teil.
Ist tot, ja.
Mobile Flash ist tot.
Ja, Mobile Flash und Flash für Fernseher haben sie auch gleich mit eingestellt.
No. Was ja auch
es gab Mobile Flash für Fernseher?
Ja, das war mir auch neu, aber scheint es zu geben. Oder was gegeben zu haben, ja.
Okay. Hm. Niemand hat es benutzt. Flydi.
Ja, was... Also okay, Adobe hat jetzt irgendwie angekündigt, dass sie ihre Bemühungen, irgendwie einen funktionierenden Mobile Flash Player zu programmieren, einstellen. Das hat schon irgendwie die letzten, gefühlt die letzten 10 Jahre, aber wahrscheinlich waren es irgendwie nur 3. Also das hat schon die letzten Jahre, seit es irgendwie angekündigt wurde, nicht funktioniert. Es gab dann immer mal so Android-Telefone oder mal irgendwie bei Palm oder bei irgendwelchen älteren Nokia-Telefonen Flash Player drauf. Die waren langsam, die haben den Akku leer gemacht, die haben nicht funktioniert, weil allein schon aus dem Grund, weil die ganzen Anwendungen nicht auf Touch-Interfaces optimiert waren.
Ja, so Hover-Geschichten sind natürlich im Touchscreen.
Ja, so Hover blöd. Oder so Tastatur-Events oder sonst irgendwas. Flash-Spiele konnte man damit auch nicht spielen. Für alles andere, so Video, Audio abspielen und so weiter, hat man mittlerweile Genau, das geht mittlerweile native, das hat man HTML5 mit drin.
Und oft waren die Flash-Player, also gerade, es gab ja bei den Nokias immer die Lite-Version, irgendwie Flash Lite.
Ja.
Was auch, keine Ahnung, das war irgendwie so ein komisches Subset und dann immer so, ja, sie haben nur Flash 8 kompatibel, sie können die neuen Videos nicht anschauen. Das war schon ein bisschen so ein
Faktor. Warum ist Flash eigentlich so scheiße?
Es ist komisch, ne? Weil eigentlich ist es ja nur eine JavaScript-VM.
Flash ist eigentlich nur eine JavaScript-VM.
Das also eine ECMAScript-Implementation.
Ja, aber gut, wenn man sich den Source-Code anschaut, dann ist das einfach JavaScript.
Ja, ja so nee, grob. Die haben tatsächlich ECMAScript 4 implementiert, was keiner der Browserhersteller interessanterweise implementiert hat, weil der Standard so beschissen war. Mhm. Aber man kann da in diesem Action-Script, was de facto eigentlich sowas wie JavaScript ist, kann man auch genau JavaScript runterschreiben und es wird ausgeführt. Aber umgekehrt geht es halt nicht. Man kann so ActionScript mit irgendwelchen Erweiterungen und Typdeklarationen und so, was die sonst noch drin haben, das sieht dann schon eher aus wie Java und das funktioniert dann im Browser nicht mehr.
Ja, und okay, das ist also quasi wie Java und JavaScript. Und warum ist jetzt scheiße?
Wahrscheinlich, weil sie halt für jedes Handy irgendwie die Hardwarebeschleunigung ansprechen müssten. Weil Flash macht ja fast nur Grafik und die muss dann halt für jede Implementation irgendwie an die native Hardware-Geschichte vom Betriebssystem rangehen, weil du machst ja echt nur so bunte Sachen mit Musik und wenn die nicht schnell sind.
Wenn man jetzt HTML5 hat, dann kann man diese ganzen schnellen Sachen nicht mehr?
Doch, aber da implementieren es die Hersteller vom Handy normalerweise.
Und dann geht's besser?
Also dann implementiert Apple halt den HTML5-Interpreter für sein Handy selber und bei Android ist es genauso, dass wahrscheinlich der HTML5-Rendering-Geschichte wird von Google selber implementiert. Und bei Adobe gibt es halt irgendwelche Leute, die so, ja, sich da einlesen müssen und nicht unbedingt die Kernel-Engineers zur Verfügung haben, um sie zu fragen.
Zum Thema, das ist eigentlich nur eine JavaScript-Engine, dem würde ich nicht zustimmen. Also Adobe Flash hat oder damals noch Macromedia Flash hat angefangen als Runtime für Vektorgrafiken. Für bewegte Vektorgrafiken und das ist im Endeffekt Flash. Also
ActionScript ist also die JavaScript-Version, also, genau.
Du kannst halt das Vektorkram also, kannst du dann skripten.
Ja, aber viel wurde da tatsächlich mit diesem Authoring-Tool, was dann auch wieder Flash heißt, also dieses, was dann der Creative Suite von Adobe dabei ist, gemacht. Und also wenn du nur so Animationen und sowas machen wolltest, du könntest dann halt irgendwie sagen, ja, jetzt hier diese Grafik verändert sich hier und wird über diesen Pfad bewegt und so weiter. Aber das wurde nicht zwangsweise in ActionScript gemacht, sondern konnte halt über diese Authoring-Geschichte gemacht werden. Kann halt natürlich sein, dass es intern dann in ActionScript abgebildet wurde. Aber ich kenne mich da auch nicht so weiter
wie das denn dann... das wird zu ActionScript dann einfach.
Das kann gut sein, ne? Warum es so scheiße ist, es ist langsam, es ist unsicher. Also ich glaube, Flash hatte über die Jahre Eine unglaubliche Menge an Sicherheitslücken.
Ja, weil die Leute es halt benutzt haben. So ist es halt mit den meisten Sachen. Genauso wie jetzt Leute Apple benutzen.
Ja, aber JavaScript hat zum Beispiel keine, also nicht so viele Zero-Day-Exploits, die irgendwie im Root-Kontext Sachen ausführen lassen.
Ja. Ja, gut, weil es ja eh schon eine Sandbox. Ja, okay.
Es kommt
ja,
doch, nee, nee, aber vielleicht kommt es auf den Browser an.
Also ich, und dann kommt es genau wieder auf den Browser an.
Also aus der eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass mir nie irgendein Browser-Plugin so oft meinen Browser kaputt gemacht hat, so oft meine CPU aufgefressen hat und so oft den RAM voll gemacht hat wie Flash. Und das auf allen Plattformen, die ich bis jetzt benutzt habe.
Ja, ich glaube, unter Windows ging es noch am besten, aber sobald du dann auf Linux oder Mac warst,
war es halt 64-Bit war dann auch
also,
immer so.
Also Linux war
das überhaupt schon?
Ja, mit irgendwie Version 10 kamen dann die ersten Betas.
Also ich muss sagen, jetzt, wo es weniger Flash gibt, zerschießt mir JavaScript ab und zu auch mal in meinen Browser. Einfach, weil es dann so unendlich langsam wird und irgendwas macht. Hm. Und dann verreckt es mir halt auch echt hart. Und das ist auch nicht cool.
Ja, aber keine so Sicherheitsrisiken. Also Flash war ja massenweise, gerade weil Rockets auch aufmachen können, selbst in Flash.
Ja.
Es ja, muss halt.
Du hast halt mehr Features gehabt.
Ja, gerade so Sockets aufmachen war dann immer nervig, wenn du so über Proxys irgendwie US-Fernsehen schauen wolltest, weil dann hat dein Browser zwar immer gesagt, so hey, du bist aus den USA, total geil. Und Flash war dann so, ich weiß, du hast da ein Proxy, aber ich versuche erstmal direkt einen Socket aufzumachen. Ja. Dann musstest du echt über Firewall-Regeln den Port blockieren lokal, dass dieses Kack-Flash da nicht drauf
zugreift. Was ich auch cool finde mit JavaScript-Websockets geht es ja auch. Also so Ports direkt ansprechen, dann kriegen halt die Ports, die du ansprichst, ein bisschen Garbage mit. Mhm. Aber du kannst ja trotzdem noch
doch. Da gibt's ein Challenge-Response-Verfahren da gibt's ein Handshake. Da muss, der Server muss Websockets können, damit du da auf das Socket draufschreiben kannst.
Websocket, FTP. Ich habe da nämlich letztens erst was gelesen und das fand ich ziemlich cool.
Also ich habe mir die Spec mal angeguckt und jedenfalls die Version, die ich angeschaut habe, da gibt's ein Handshake. Und da musst du die Gegenseite den Handshake abschließen, damit du da Websocket drüber sprechen kannst. Also aber zurück zum Thema Flash. Mich würde mal interessieren, warum du jetzt anfängst, Flash zu verteidigen, weil das mag eigentlich keiner.
Nee, ich habe das nicht verteidigt.
Das hat sich's angehört.
Ich habe halt einfach mal gefragt.
Genau. Also, okay.
Auch
also,
für die Hörer ist das ganz gut,
ist aber auch, es ist ja jetzt nur mobiles Flash, ne?
Ja.
Also es ist nach wie vor scheiße auf Linux und Mac und mobiles Flash hat Android und WebOS unterstützt. Also Windows Phone hat es nicht, iOS explizit nicht und die haben gesagt, nein.
Allerdings glaube ich, dass es starke Auswirkungen auf den normalen Flash, auf die normale Flash-Verbreitung haben wird.
Genau, weil wenn du eh alles in HTML5 machst, dann kannst du auch gleich die Websachen in HTML5 machen.
Also umgekehrt, wenn du eh für Mobilgeräte und der Mobilgerätemarkt, der steigt ständig und ist momentan einer der am schnellsten wachsenden Märkte überhaupt, dann möchte, also wenn man eh irgendwie eine neue Applikation rausbringt, dann möchte man die auch auf mobilen Endgeräten laufen lassen. Und da muss man es dann so oder so in HTML5 machen.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe.
Genau. Und wenn man es dann eh in HTML5 machen dann muss, dann kann man es eh komplett in HTML5 machen und das Flash weglassen.
Ja.
Also ich habe schon in Blogs von Mozilla-Leuten, okay, die sind da jetzt auch vorbelastet, gehört, dass die jetzt irgendwie erwarten, dass innerhalb der nächsten paar Jahre der mobile Flash-Player auch eingestellt wird.
Was ist der mobile
Flash? Der
richtige.
Der Desktop-Flash-Player, meine ich.
Ja gut, aber da hat ja Adobe auch gesagt, wir machen jetzt eh viel mit Adobe Air. Also so
immer noch?
Ja, das habe ich
so gelesen. Ich habe gedacht, die wollten jetzt irgendwie mal HTML5 Authoring Tools bauen oder so.
Also wie ich das verstanden habe. Das habe ich auch gehört, ja.
Ja, aber Adobe Air hat nicht unbedingt was mit Flash direkt zu tun.
Ist es nicht? Ich habe gedacht, es sei auch nur Flash.
Ja, es ist auf jeden Fall Adobe, von daher kann es ja nicht so weit weg sein.
Ja, also Adobe Air ist eigentlich so eine Runtime für mobile Anwendungen, aber es gibt zum Beispiel auch Adobe Air-Anwendungen, die in HTML und CSS und JavaScript geschrieben sind. Also es ist einfach eine Web-Runtime und du kannst da auch Flash drin ausführen.
Interessant.
Aber ich würde ja auch mal erwarten, dass ihre kompletten Authoring-Tools jetzt irgendwie mal so langsam auf HTML5 umgestellt werden.
Machen sie ja schon.
Löst dann halt das zweite Problem von dem ganzen Flash-Kack nicht. Also das eine war, dass die Runtime scheiße war, das zweite war, dass da irgendwelche durchgeknallten Designer gemeint haben, sie müssen jetzt alles, komplette Webseiten in Flash machen und die wären dann einfach unbenutzbar.
Die waren, glaube ich, auch nicht zum Benutzen. also ganz viele von diesen Webseiten.
Du meinst, das waren so
Artsy-Kram halt. Ja. Und das ist ja okay.
Dann Showcases.
Genau, ja, und da kann man dann halt cool raufklicken und es sieht dann
irgendwie
cool
aus. So ellenlange Intros auf Webseiten, die man dann wegskippen muss.
Aber genau,
so.
Aber das ist doch jetzt schade, wenn jetzt alle tatsächlich auf HTML5 umsteigen.
Nein, das Problem ist, wenn die Leute mal mit HTML5 klarkommen, werden sie so Zeug mit HTML5 machen.
Nee. Ja, genau.
Also wenn es Ordnungs-Tools gibt, aber
ja. Genau, das meine ich ja. Das ist doch jetzt schade für uns. Wir hatten uns so dran gewöhnt, wenn wir einen Flash Player deinstallieren oder ach so, ausmachen. Ach
du meinst, dass dann die ganzen scheiß Werbebanner und so weg sind. Ja, natürlich.
Genau, die waren alle weg. Das Web war so schön ruhig und jetzt machen die das alles mit HTML5 und dann wird das Web wieder richtig laut und blökt einen an.
Ja gut, aber da ist ja Adblock für. Wenn das also normales HTML ist, dann kannst du einfach was rausfiltern. Das ist ja nicht so das Problem, Gott sei Dank.
Ja, aber trotzdem, wenn das ja irgendwie, wenn so ein Intro erstmal in HTML5 kommt, da musst du es auch erstmal
skippen. Ja, aber das macht ja keiner mehr. Also das ist ja auch eine Style-Frage. Zeig mir eine neue Webseite, die noch eine Intro hat. So eine einzige.
Geh mal auf so Seiten, die irgendwie Filme bewerben oder sowas. Mhm. Jeder dieser
Alle Game-Seiten haben Flash.
Oder
ja, aber keine Intro mehr. Intro-Seiten.
Doch, die machen
Game-Seiten
das immer noch.
Alle Game-Seiten haben
welche auch so. Auch so für Kinofilme und so weiter. Guck mal, was aktuell im Kino läuft und geh mal auf die Webseite von dem Film. Du wirst mit Sicherheit irgendwie ein übertriebenes, möchte gern stylisches Intro bekommen, was du irgendwie wegklicken musst, wenn überhaupt.
Ja. Ich war neulich in Contagion. Da schauen wir jetzt einfach mal Contagion Movie.
Also hier CallOfDuty.com. Weiß ich nicht. Das sieht
und index.html.
Ja, siehst du?
Ich glaube, der lädt einfach noch ganz tief im Hintergrund.
Ja, der lädt hier. Ja, und was lädt der da? Eine Flash-Webseite.
Das ist ein
Flash-Preloader.
Natürlich gut, der spielt jetzt einen Trailer ab im Vollbild. Also der hat nur einen Trailer gebuffert, richtig.
Ja, also.
Gut, wobei, wenn man auf die Filmwebseite geht, ein Trailer ist da sicher nicht schlecht. Sogar richtig schön im Vollbild. Ja, krasser Scheiß.
Macht's nicht besser.
Ja. Ja, wobei, da muss ich sagen, so eine Filmseite, ich meine, wenn es so wirklich nur rein um Medien geht, ist jetzt natürlich hier oben alles komplett Flash. Ja, Tatsache.
Ich meine, du kannst halt nirgends hin verlinken, du kannst nirgends irgendwie.
Ja, aber du willst ja auch auf eine Filmseite nicht groß hin verlinken, glaube ich, oder? Vielleicht. Ah, wobei, wenn du hier oben. Nee, kannst du. Die haben eine Hash-URL. Oder wie heißen sie? Hash-URL?
Ja.
Genau, da kannst du rein verlinken. Also, das ist genauso wie JavaScript-Anwendung, wo du auch nicht rein verlinken kannst und nicht tief linken. Also, das ist nicht ein Problem von Flash, das ist ein generelles Problem von Anwendungen, keine Webseiten. Also.
Ja. Also, wie gesagt, mich nervt Flash, wenn ich's benutzen muss. Also ich habe es mittlerweile systemweit deaktiviert. Das Einzige, wo es noch drin ist im Chrome, weil das der Browser mitbringt. Und da habe ich stellenweise schon mal so ein paar Wochen, wo es mich einfach ankotzt.
Ja, wo braucht man es denn auch sonst? Ist mal ehrlich.
In einem anderen Browser.
Okay, wow.
Mehr das Browser.
Ja,
oder im Chrome Feedreader benutzt, dann bist du gefuckt einfach.
Nee, du kannst ja im Chrome ausmachen. Du gehst in About Doppelpunkt Plugins und dann kannst du da Deactivate klicken. Und das mache ich auch ab und zu.
Bis dann Sachen wieder nicht funktionieren oder muss ich wieder aktivieren?
Ja, nee, bis ich dann mal brauche und dann vergesse ich es wieder auszumachen.
Sehr gut.
Und irgendwann frisst mal eine CPU auf oder frisst mir mal wieder 2 GB RAM weg wie letztens.
Dann kommst du am Donnerstag zu so einer Sendung und ragest darüber.
Ja, genau.
Und machst es dann wieder
aus. In Zukunft muss ich ja vielleicht nicht mehr drüber ragen, weil das irgendwie
zurückgeht.
Ich hab das Gefühl, das hat sich irgendwann erledigt.
Frissig, genau.
Also die Sachen, die ich irgendwie momentan im Web benutze, die noch Flash brauchen, das sind zum Großteil irgendwelche Videoseiten, die noch kein HTML5 anbieten. Das wird früher oder später kommen.
Ja, ist ja YouTube und Vimeo haben es beide. Und dann
warum auch da gibt es irgendwie noch irgendwie so, wie heißen diese mit den lustigen Videos? Die
Daily Motion oder so.
Ja, keine sowas. Ich habe Dings gemeint, College Humor zum Beispiel.
Ach so, ja.
Also sowas, die haben glaube ich noch keinen HTML5.
Ja, aber das erledigt sich auch bis
nächstes Jahr. Sowas wie InfoQ benutze ich halt auch noch ab und zu, wo man
InfoQ ist auch hart schlecht.
Wo man so Vorträge angucken kann, aber ich hoffe mal, dass das, also ich mein InfoQ, da wäre es kein Ding, das mit HTML5 zu machen.
Ja.
Ich meine, die spielen ein Video ab und zeigen Bilder dazu.
Schlecht auch. Also bei mir klappt es nie, dass beides auf einer Seite, muss ich immer auf horizontal schalten.
Ich muss immer Vollbild machen und dann irgendwie, dann hat man den Speaker immer nur noch auf dem falschen. Also entweder man sieht dann einen Teil des Slides nicht oder einen Teil von dem Typ, der vorträgt. Das macht alles irgendwie keinen Sinn.
Ja, schön und gut. Aber Adobe hat Typekit und Nitobi gekauft, also PhoneGap.
Genau.
Das sind die Leute, die PhoneGap machen. PhoneGap, nochmal kurz erklären, Flydi, ist?
PhoneGap ist eine Runtime für Web-Applikationen auf Mobilgeräten, um es kurz zu sagen. Also das ist
und zwar auf allen, also egal, ob das iOS ist oder Android.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen auf allen, aber das läuft irgendwie, da gibt es eine...
Alle Smartphones.
Genau, die Smartphones, die so aktuell verbreitet sind. Also ich habe das mal, habe da mal auch ein bisschen an Sachen rumprogrammiert, als ich da noch in dem Bereich gearbeitet habe. Das ist im Endeffekt, also für Android und fürs iPhone weiß ich, da ist das ein Projektfile, also andersrum, ein Ordner, wo so ein Android-Projekt drin liegt. Und da kann man quasi in einen bestimmten Unterordner kann man da HTML, CSS und JavaScript reinlegen und hat von dem JavaScript aus Zugriff auf native APIs. Also so Dinge, die es noch nicht über HTML5 gibt, zum Beispiel die Kamera des Smartphones, auf dem er läuft, aufrufen und damit Bilder machen oder was gibt es denn da noch so, Bewegungssensoren ansprechen und halt so ein bisschen Zugriff auf native APIs oder so ins Adressbuch zugreifen und sowas. Das kann man dann über PhoneGap machen.
Ja, und die hat Adobe jetzt gekauft.
Ja.
War auch schon integriert in Dreamweaver. Also die haben vorher schon PhoneGap supported offiziell in ihren Tools.
Ja, also dann ist das jetzt auch nur der nächste logische Schritt, auch gerade wenn sie sagen, sie brauchen keinen Flash mehr oder kein Mobile Flash mehr, sich dann halt ein bisschen darauf zu stürzen.
Also
weil der Mobile-Markt, wir haben es ja festgehalten, wird einfach immer größer und das ist einer der wichtigsten. Und wenn sie ihre Tools weiter verkaufen wollen.
Ja, und Adobe bedeutet auch Lehmhütte. Wollte ich jetzt einfach nochmal anmerken.
Sehr gut, so. Lehmhütten.
Ja, Lehmhütten. Ein Adobe.
Wir hatten das...
das für in welcher Sprache?
Englisch. Ihr habt mich jetzt schon zum dritten Mal
unterbrochen. Ja, war richtig.
Ja, also. Ja, wie mit dem Zaunfall, Pleidi. Schau mal da hin.
Ja.
Wir hatten es vorhin von Adobe Air. Ich würde jetzt PhoneGap mal als Adobe Air für mobile Plattformen bezeichnen, so ungefähr. Also die haben da auch ein bisschen Zusatz-APIs, um Sachen nativ zugreifen zu können und so. Und das hat halt PhoneGap eben auch.
Also meins sagt hier, Adobe ist bloß Lehmstein und nicht Lehmstein.
Ja, das ist ein
ja.
Das wollte ich mal auch mal gesagt haben jetzt.
Gut.
Sehr schön. Silverlight stirbt wahrscheinlich auch.
Yes. Hat es schon jemals gelebt?
Ja, ja, die zwingen dich manchmal auf, wo haben sie mich gezwungen neulich? Channel 9, glaube ich. Die haben ganz coole Videos.
Ja, so
diesen Tech-Talk-Video-Channel von Microsoft. Und da installieren wir Silverlight. Dann habe ich es installiert. Und dann beim nächsten Mal, als ich da war, hey, Silverlight braucht ein Update. Und ich so, will aber jetzt nicht. Und der so, doch. Und ich so, ja, zu spät. Und dann habe ich gesehen, dass unten drunter Downloads hier, keine Ahnung, MP4-Downloads waren. Dann habe ich einfach, denke ich auch ja, so, nee, dann halt nicht, dann pipe ich es mir irgendwie in M-Player oder so. Und dann ging das auch.
Ja.
Also die stellen auch um.
Also Silverlight kommt jetzt demnächst irgendwie eine Version 5 raus und danach gibt es scheinbar laut Dollarquellen keins mehr.
Ja, die müssen auch angepisst sein ohne Ende, die ganzen Leute, die da irgendwie Programmierer auf Silverlight umgerüstet haben und so.
Ja, hier, der neue Tester wird total Silverlight und so.
Und benutzen nicht Silverlight irgendwie in ihrem Windows Phone 7 Phone?
Ja, du konntest damit für Silverlight entwickeln.
Ja, du konntest, .NET, aber musstest nicht.
.NET halt. Also du konntest in Silverlight .NET-Applikation schreiben, irgendwie sowas.
Mhm. Aber das wird dann nicht gebraucht, unbedingt.
Nee, kannst du natürlich auch in C-Sharp. Und also das ist ja, Windows Phone war ja schon immer so eine Sache, wo du die freiste Plattform, was Programmiersprachen angeht. Also du kannst da auch in irgendwie Visual Basic .NET und du konntest in Silverlight und du kannst ein natives C++ drauf laufen lassen, C-Sharp.
Jetzt auch nicht mehr. Also Windows Phone 7 darfst du nichts Natives mehr laufen lassen. Das ist alles Managed Code.
Aber war mal, also.
Ja, jetzt auch auf Windows 8, auf diesem, wie heißt dieses Teil, Metro? Auf dieser mobilen Oberfläche, der Browser von Metro, der soll zum Beispiel auch keine Plugins mehr unterstützen.
Warum auch? Und, ja, Plugins, das ist so
also
Real Player Buffering.
Genau, da haben sie halt nämlich auch mal irgendwie eingesehen, dass das mit den Plugins nicht so die tolle Idee ist. Und deshalb machen sie da jetzt halt auch HTML5, JavaScript und CSS.
Ja. Nee, finde ich auch gut. Also es zeigt einfach mal, dass die Hoffnung irgendwie doch zuletzt stirbt und irgendwie alles hin zu offenen Standards zumindest geht. Und nicht mehr so jeder große Hersteller macht da seinen eigenen Scheiß und zwingt dann halt die Benutzer auf seine Technologie.
Richtig. Heute machen die großen Hersteller, zwingen die Benutzer von Technologien weg, indem sie einfach sagen, nein, kein Flash. Und alle so,
Flash, ihr seid ja
so scheiße, kein Flash. Und dann kommt irgendwie das Playbook raus mit, die Werbung habe ich heute mir nochmal angeschaut, so schön, so, unser Tablet kann ja Flash, im Gegensatz zu anderen Tablets. Und dann zeigen sie da diese behinderte Schuhseite oder sowas in der Art und heute sagt genau Adobe, tut mir leid, Flash stirbt. Und jetzt sitzt das Blackberry Playbook halt so da und so, oh.
Aber sie supporten es noch irgendwie.
Ich fand es eh doof, davor schon.
Bis zum Ende oder irgendwas habe ich gelesen.
Ja, Sicherheitsupdates aber dann maximal, auch, die nie ankommen.
Also Steve Jobs muss sich ja jetzt auch gerade im Grabe umdrehen, oder?
Vor Freude, ja, klar.
Ja.
Weil der einfach gesagt hat, so nicht. Und die dann, doch, machen wir aber. Und dann so, nein.
Hätte er vielleicht vorher
hören später, sollen. Richtig. Hm. Ja, hätten sie mal hören sollen, was der Mann ihnen gesagt hat.
Sie haben einfach so lange gewartet, bis Steve Jobs gestorben
ist, um ihm die Freude nicht zu gönnen.
Ja, das ist natürlich. Ja, er ist ja auch ein deswegen wahrscheinlich gestorben. An Bitterheit. An so, Flash. Leute, klar, das ist so scheiße. Ich will ja einfach in keiner Welt mehr leben, wo Flash auf Mobilgeräten läuft. Und ja.
War ja bei ihm auch nicht so, also von daher war es okay. Ja.
Deswegen ist er ja verstorben im Endeffekt. Das wissen ja die wenigsten.
Klar.
Achso.
Die wenigsten. Gut.
Verschwörungstheorie so. TM. Okay, sind wir durch mit dem Toten der Woche, die Tote,
ja. Alle Toten. Was von Teil kommt denn jetzt eigentlich?
Weil der nächste am besten.
Ja, aber News hatten wir schon und das wären eigentlich News. Dann ist das einfach News. Das ist
völlig egal,
News 2.
Genau. News 2. Lass uns hochkopieren. So. Ich meine.
Nein.
Nein, das ist News 2.
Node.js.
Neue
Version.
Node.js 06 ist erschienen.
Oui.
Läuft jetzt auch nativ auf Windows.
Warte, also das Welle. So oh. Keiner macht mit.
Ja.
Ja, also das ist, glaube ich, so eine der größten Neuerungen. Die haben da jetzt Ewigkeiten dran rumgewerkelt, dass es irgendwie mal auf Windows läuft. Mhm. Ist immer noch langsamer als auf Unix, aber scheint irgendwie toller zu sein.
Ja, das kannst du in ein IIS hinten dran stellen. Das war der Blogpost, glaube ich, wie sie dir zeigen, ja. Wie du Node auf IIS einrichtest.
Nee, ich glaube, der Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach, dass du Entwicklern die Möglichkeit gibst, auf ihren Windows-Rechnern Node zu entwickeln, ohne dass sie irgendwie ein Cygwin installieren müssen. Ich glaube, das ist da...
Entwickler auf Windows-Rechnern?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch schon... Ich habe gehört, das soll es geben.
Das ist,
ja,
so das ist Java Big Enterprise und alles, was C-Sharp ist, aber sonst...
Ja.
Also die Leute, mit die Schmerzensgeld bekommen einfach.
Ja, also es scheint Leute zu geben, die irgendwie sowas entwickeln müssen, aber ich habe bis jetzt auch noch von keinem gehört, der irgendwie Node entwickelt und das auf Windows tut.
Ja, weil es nicht geht.
Ja, doch, mit Cygwin. Aber da musst du halt, jetzt geht's ja.
Ja, aber es war doch auch das Problem, dass Windows, also die mussten ja diese, wie heißt der, Lib, welche Lib benutzen denn, die Asynchrone?
Die Lib.ev.
Lib.ev, genau, und die hatte ja keine Bindings an die unglaublich schlechten asynchronen IO-Calls von Windows.
Die tatsächlich asynchron sind, nicht non-blocking wie auf Unix. Aber ja, genau. Und da hat jetzt Ryan Dahl, also der Hauptentwickler von Node, hat dann eine weitere Bibliothek außenrum geschrieben, die heißt dann libuv. Und die nimmt dann sowohl die libev als auch dieses Windows-Gedöns und scheint jetzt irgendwie auf allen Plattformen zu laufen.
Autsch.
Ja, ansonsten, also das Wichtigste, was ich bis jetzt gesehen habe, was neu reingekommen ist, war das Cluster-Modul. Heißt einfach, du kannst jetzt intern innerhalb von mehreren Node-Prozessen auf einem Shared Socket Load Balancing machen und das macht dann deine Runtime automatisch.
Mhm. But does it scale?
Ist eben braucht man das überhaupt so Load Balancing? Also normalerweise Node skaliert ja weniger horizontal als vertikal, weil sie halt Node komplett asynchron sind.
Also wenn du auf mehr als einen CPU-Core willst, dann brauchst du das.
Richtig, okay, ja. Also dann deswegen.
Also wenn du irgendwie, ja, also wenn du jetzt irgendwie so viele Requests reinkriegst, dass es einen CPU-Kern auf deinem 16-Kern-Rechner oder 32-Kern-Rechner oder was auch immer nicht mehr gebacken kriegt, dann musst du halt mehr Prozesse aufmachen.
Richtig, aber würde da nicht, gerade wenn du mit Node irgendwelche Systemgeschichten ansprichst, also die Calls im Backend enden ja alle irgendwann in C.
Der benutzt EPOL, auf Linux zumindest.
Richtig, bedeutet, die enden quasi in einem File-Descriptor. Und was dann hinter dem File-Descriptor passiert, da hast du ja keine Auswirkung drauf, auf welchen Kern das jetzt genau läuft.
Richtig, also nur das, was innerhalb der JavaScript-VM passiert.
Genau, also wenn du mehrere Kerne hast, konntest du auch schon früher quasi in der Node über mehrere Kerne skalieren, indem einfach deine asynchronen C-Prozesse, die im Hintergrund irgendwas rechnen und es danach auf den File-Descriptor schubsen.
Ja, nur die Syscalls, die im Kernel passieren. Und das ist halt... Also die warten ja eigentlich nur auf I.O.
Ja, richtig. Also Node wartet ja nur auf I.O. Und wenn du dann im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, DNS-Auflösung über irgendeine Asynchrone, haben sie wahrscheinlich selber geschrieben. Keine Ahnung, was gibt's denn noch? Kannst du dich auch irgendwie Bilder umrechnen mit Node oder sowas in der Art. Und dann einfach, also so kenne ich es von Event Machine, dass der einfach dann, der hat intern schon Threading gemacht und dann einfach irgendeinen C-Prozess laufen lassen, einen System Call. Und ja, dann halt gewartet, bis der System Call zurückkommt auf den Socket.
Mit ein bisschen Pech musst du dann, wenn du dir irgendwie Node-Libraries runterlädst, dann baut er auch erstmal C zusammen, bis es dann zum Schluss fertig ist.
Ja, genau. Also es gibt da Bindings, C-Libraries raus, aber die laufen halt normalerweise mit einer Ausnahme nicht in eigenen Threads. Die eine Ausnahme ist File.io, weil es dafür auf den meisten Unix-Systemen keine Libraries gibt, die das Non-Blocking machen.
Genau, aber alle C-Bibliotheken könnten ja intern anfangen, einfach zu threaden. Da kannst du dir ja nicht dran hindern, wenn es eine C-Library
ist. Ja, die benutzen andere Lib, die auch der Ryan geschrieben hat, mir fällt deren Namen gerade nicht ein. Die macht dann quasi für File.io und Threadpool auf und arbeitet dann halt damit.
Also kenne ich es von Ruby, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Global Interpreter Lock quasi zu umgehen, indem du eine C-Extension aufrufst, die das dann selber unlockt und hinten draus irgendwie mit 92 Threads nach Belieben Sachen machen kann.
Aber wie gesagt, wenn du jetzt wenn du jetzt HTTP-Requests auf mehr oder andere Requests oder irgendwelche rechenintensiven Sachen auf mehr als einer CPU machen willst und willst da ein Shared Socket, also quasi ein Port nach außen anbieten und möchtest nicht davor irgendwie einen Nginx oder irgendwie einen Varnish als Load Balancer klemmen.
Also kannst du jetzt quasi Node als Load Balancer auch benutzen selber, weil er halt noch härter skaliert.
Ja, und die haben halt auch noch Interprozesskommunikation verbessert und so Geschichten. Alles cool. Schneller, toller. Läuft jetzt auf Windows, warum auch immer.
Okay, ja. Node JS 06 ist draußen und jetzt wieder eine Sache für unseren Security-Experten hier, den wir ja extra eingeflogen haben.
Klar, jedes Mal.
Ja, also wir lassen uns ja hier uns ist nichts zu teuer.
Klar,
genau.
Nicht zu billig.
Nicht zu billig. Nicht zu teuer.
Aber das habe ich ja noch nicht mal
aufgeschrieben. Ja, ich weiß, du hast es nicht aufgeschrieben, aber es ist trotzdem irgendwie.
Vielleicht jetzt. Wir haben es alle angeschaut.
Das war
voll. Redet mal einer was drüber. Der Bozo-Crack.
Ich hätte erst gesagt, es geht um MD5 Passwort. Aber du kannst MD5 auch gleich.
Passwort hast du noch.
Yeah. Ja, was ist denn da jetzt damit?
Ja, deprimierend.
Oder da jetzt, sag mal einer, was dazu
gesagt. Also Bozo-Crack ist eigentlich nichts anderes als ein Repository mit zwei Dateien drin. Einmal eine README, die erklärt, was es tut, und einmal ein Ruby-Script, was es tut.
77 Zeilen.
77 Zeilen. Was es genau macht, ist, wenn du, also sagen wir es mal so, du hast vielleicht den Fall, du hast eine Datei, da stehen MD5-Hashes drin von Passwörtern und du hast deine Passwörter dazu vergessen.
Alle Passwörter.
Ja, also
regelmäßig passiert.
Natürlich. Und du möchtest dann von diesen MD5-Hashes wieder ein Passwort haben. Dann,
wenn es ein einfaches Passwort ist, gebe ich das einfach bei Google ein.
Ja. Genau, das macht dann Bozo-Crack. Es nimmt quasi den Hash, schreibt den in eine Google-Suche rein, holt sich die Ergebnisse, tut da alle Worte, die in dem in den Ergebnissen drinstehen, an Leerzeichen splitten, also aufteilen, und hasht jedes Wort und vergleicht dann quasi die beiden Hashes, und in den meisten, also in den Beispielen, die er gezeigt hat, also in vielen Beispielen scheint es zu funktionieren, dass du einfach den Passwort-Hash googeln kannst und dann richtige Passwort dazu von Google zurückbekommst. Das ist dann so ein bisschen semi-brute-forcen, weil du bekommst dann quasi eine Eingabe. Die Eingabemenge bekommst du dann schon von Google an Worten, und der prüft die dann quasi noch einzeln durch und vergleicht die Hashes dann.
Also das Ganze ist, es ist bestimmt total schlimm, dass es funktioniert und so, und dass es eigentlich niemals so funktionieren dürfte. Aber prinzipiell ist es aber auch nichts super Interessantes. Also es gibt da andere Tools, zum Beispiel, es gibt da John the Ripper, der da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr kann, der kann so Permutation von Listen und so. Aber das ist natürlich nicht so einfach wie dieses Tool. Erkenntnisse, was man daraus gewinnen kann, ja, MD5 ist weit verbreitet. Ja,
ja.
Leute finden Hashes und schreiben sie auf ihre Webseiten.
Also mich würde mal interessieren, wie die Hashes in die Google-Suche reinkommen.
Indem sie indiziert werden?
Was ist? Ja, aber indem sie indiziert werden, dann muss es ja irgendjemand mal auf eine Webseite geschrieben haben.
Ja, richtig. Es gibt ja tausend von diesen Hash-Suchmaschinen-Finde-Dingsies.
Ja, und die werden von Google indiziert?
Ja.
Echt?
Klar.
Okay.
Probier's doch einfach mal aus, wir machen hier mal.
Richtig, ja. Ich habe Monkey Balls zum Beispiel einfach mal eingegeben und jetzt hier md5this.com, #.in.
Ja.
Also Monkey Balls ist zum Beispiel auf md5this.com einfach mal ganz oben.
Genau, also das ist, da habe ich letztes Mal was gepickt, was ein bisschen dezenter, also nicht über Google-Suche, sondern über die verschiedenen Webseiten ausprobiert. Also da gibt es 100 verschiedene Webseiten, die alle so MD5 und alle möglichen SHA-1 und 100 andere Sachen indizieren. Und wenn du einen gefunden hast, kannst du den dann, glaube ich, auch eintragen und so. Und man hat da wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Chancen, zum Beispiel Passwörter mit Leerzeichen zu finden.
Leerzeichen kann Bozo Crack nicht, weil er an Leerzeichen aufsplittet, alle Antworten, die er bekommt.
Ja. Genau. Also er kann Passwörter, keine Passphrases.
Richtig.
Genau. Und die zweite Erkenntnis, Leute, die MD5 als Hashing benutzen immer noch zu wenig Salts, also quasi ein Stück Text, was man vor den zu hashenden String packt.
Oder danach.
Oder danach, oder davor und danach und oder sonst irgendwie.
Oder XORed damit.
Oder XORed, genau.
Ja. Also einfach irgendwas, was ihn
verändert.
Genau, einfach. Was ihn einfach verändert.
Genau, richtig. Und dann findet man den zum Beispiel auch nicht mehr.
Hm. Ja.
Und die dritte Erkenntnis, Leute benutzen schwache Passwörter.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Richtig.
Und die vierte, ja? Na, sag du's.
Die vierte Erkenntnis ist, dass MD5 war schon mal ein Anfang. Bei 1Blue gab es wohl so einen kleinen Vorfall. Die haben einfach nicht gehasht.
1500 Root-Passwörter verloren.
Ja, einfach mal da. Hat irgendjemand wohl eine SQL-Injection, also in webhostlist.de gibt es da so einen Forum-Eintrag, hatte einer eine SQL-Injection gefunden und hat dann so irgendwie 5000 Benutzer- und Passwortkombinationen im Klartext. Und dann hat er einfach mal geschaut, was denn die für Server so haben und hat geschaut, ob das Passwort auch auf ihrem Server als Root-Passwort geht.
Das
hat dann einfach mal 1500 Root-Server unter seiner Kontrolle gehabt.
Das ist so, du kriegst so ein Default-Root-Passwort, oder? Und wenn du es nicht hast, dann bist du halt gefuckt, so einfach das ist.
Richtig. Und es ist, ja, also wenn ihr schon irgendwie, also MD5 wäre schon mal ein Anfang zumindest.
Mhm. Überall verschiedene Passwörter dann.
Richtig. Und wenn ihr irgendwann mal sowas macht, benutzt Bcrypt. Einfach mal knallhart Bcrypt, weil Bcrypt ist besser als irgendwie SHA.
Besser ist ja auch besser Crypt.
Bcrypt ist einfach langsam.
Richtig. Muss ich mal Gedanken machen, diese ganzen SHA und so, da ist während der Designphase eines der Anforderungen, dass du die schnell in einem FPGA implementieren kannst. Die sind eigentlich nicht so richtig für Kryptographie gedacht, sondern halt für so irgendwie Message-Validierung, quasi eine ja, fancy Quersumme. Und Bcrypt kannst du halt langsam machen, nach
du
Bedarf.
Du musst das halt langsam machen und das dauert dann unendlich lange.
Richtig, aber normalerweise loggen sich auch deine Benutzer gar nicht so schnell und so oft ein, dass da dein Server irgendwie Probleme mit hat. Aber also diese ganzen SHA-1 MD5 wurden designt, schnell zu sein, was so gegen Brute-Force-Angriffe jetzt nicht die intelligenteste Lösung ist.
Ja, genau. Und das sind eigentlich die vier Erkenntnisse, die wir heute gewonnen haben.
Gut, dann ziehen wir schon mal weiter.
Ja. Dann wollte ich noch kurz was ansprechen. Mhm. Wenn man jetzt andere Hashes hat, die vielleicht nicht gerade MD5 sind oder die gesortet sind, dann gibt es da andere Tools, die ziemlich cool sind. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gepickt. OCL Hashcat oder OCL Hashcat. Und die rechnen Hashes auf deiner Grafikkarte.
Richtig.
Und die rechnen das relativ schnell. Also so ein Faktor, keine Ahnung, 500 bis 1000 von deinem CPU. Und da kannst du entsprechend dann mehr Passwörter ausprobieren.
Den Hashcat, den Kernel von denen haben sie, glaube ich, auch für Bitcoin-Mining genommen.
Ja. Echt?
Ja, ich glaube.
Cool.
Muss
gut sein.
Richtig. Also ja, ist ja so optimiert für schnell.
Genau.
Und optimiert für schnell. Sehr gut.
Ja, optimiert für schnell und awesome.
Richtig.
Ja.
Oh, gut, nächstes Thema. Git.io. GitHub hat einen URL-Shortener. Und die haben das gemacht, weil sie React mal einsetzen wollten.
Ja, weil sie, also da wollte einfach irgendwie, wer war es, glaube ich, Mojombo oder Atmos?
Mojombo. Keine Ahnung. Ich finde den Namen gut. Nee, ja, bei beiden.
Also Atmos, zwei Leute.
TechnoWini.
TechnoWini und Atmos. Genau. Also zwei Leute von GitHub wollten mal einen URL-Shortener bauen und mal irgendwie Rackspace Cloud ausprobieren. Das haben sie getan. Und also der GitHub IRC-Bot, der immer unseren IRC-Channel voll spammt, wenn irgendwelche Leute Sachen committen, der benutzt es irgendwie schon seit Monaten. Es hat mich irgendwie gewundert, dass die es erst jetzt angekündigt haben, weil den URL-Shortener in der Form gibt es schon eine Weile.
Aber ich glaube nicht, wie man ihn benutzt.
Also nicht mit der API.
Richtig, jetzt auch Guillotine, keine Ahnung, ja, Guillotine halt, gibt's den Open Source mäßig. Und wie gesagt, baut, also zumindest die Version, die die benutzen, baut im Hintergrund auf React auf. Und das ist total awesome, weil React total gut und scalable und super ist.
Klar, und der neue Scheiß. Und deswegen muss gut sein,
aber nee, ist auch alt schon.
Alte, also, neue Scheiße.
Hier gibt es schon eine Weile, aber wo dann irgendwann Open Source ist in Erlangen. So, also
muss es besser sein.
Ja, ich alle Sachen. Alles basiert auf Amazon
Dynamo. Wissen ja die wenigsten, dass das schlechteste Erlangen-Programm immer noch besser ist als das beste PHP-Programm. Einfach nur, weil das wehtut beim Programmieren.
Klar, Eljabber D zum Beispiel, der ist ja super
Bonus einfach. Richtig, das sind so Leute, die quasi während sie den Finger in der Steckdose haben, noch programmieren können, die machen dann auch Erlangen. Und das hat den Vorteil, dass Leute, die Erlang schreiben, normalerweise schon mal programmieren können vorher.
Ja, es ist halt funktional und da muss man schon irgendwie so ein bisschen wissen, was man tut, im Gegensatz zu anderen
Sprachen. Ist auch hässlich.
Na, ich nicht unbedingt. Ich finde, Erlang geht.
Also ich finde Erlang super hässlich. Also ich habe einmal, also du brauchst bloß nach Fehlermeldungen bei Erlang zu schauen. Ja, und dann
vergessen.
Nee, dann weißt du, dass du nicht derjenige bist, der das programmieren wird. Weil du hast, es passiert einfach nicht das Richtige und du bist gefuckt.
Er sagt dir auch nicht, was genau der Fehler ist.
Er sagt dir einfach, so, du bist gefuckt.
Er sagt dir so, hier ist ein Fehler, irgendwas. Und dann sagst du so, was ist denn da der Fehler? Und dann,
also besonders
da fehlt
cool,
ein Komma. Und warum fehlt da?
Besonders cool ist ja auch, sind einfach Eljabber-D-Fehler, weil das sind Leute, die kennen sich so ein bisschen aus mit Computern, wollen es halt auf ihrem Server aufsetzen, aber sind dann einfach sowas von gefuckt, wenn da irgendwelche Fehler kommen.
Oh ja.
Und dann ist es, das war irgendwie so ein super obskurer Fehler und dann war es irgendwie, deine Library ist nicht kompatibel mit dem neuen Eljabber D.
Sehr schön. Ist das Guillotine, ist übrigens auch vorne Ruby mit Sinatra, also eine schöne kleine RESTful-App und hinten dann React, was, ich kann mir kein besseres Infrastruktur-Setup vorstellen, aber einfach beides total gut ist.
Also ich verstehe nicht, was da der Grund ist, React zu benutzen, weil wenn du das sowas...
Skaliert halt.
Ja, aber wenn du sowas einsetzt, dann brauchst du schon irgendwie mal viele Datenbank-Server und ich wüsste jetzt nicht, warum man für...
Viele? Also React kannst du auch auf einem wunderbar. Der ist vom RAM-Verbrauch her ganz anständig, weil er halt schöne Backends hat, dieses Bitcask und LevelDB seit neuestem.
Also ich dachte immer, da ist so noch so ein bisschen Overhead mit drin, weil die eigentlich da gebaut sind, in die Breite zu skalieren mit vielen Servern?
Ja, sind dafür gebaut, aber muss es ja nicht. Also selbst gerade für dieses Key-Value-Zeug ist es so super, total super geeignet und auch auf einem Server problemlos machbar. Und das Coole ist halt, die können nach Belieben einfach einen weiteren Server hinzustellen.
Ich glaube, das
war mehr
der Spieltrieb.
Und sie haben keinerlei Probleme. Ja, ist auch gerade, also wenn es GitHub halt echt für jeden blöden Commit so eine Short-URL macht, dann brauchen die irgendwann schon Platz. Und ich will am Ende nicht der sein, der da irgendwie so eine MySQL-Instanz mit 950 Millionen Keys drin verwalten
muss. Hast mich überzeugt.
React ist toll. React ist einfach bester, wo gibt. Kann wenig, aber das kann er gut.
Naja, aber gut, wenn wir dann gerade bei React waren, können wir auch gleich zu MongoDB übergehen.
Oh, Drama.
Was ist denn da passiert?
Ja, Drama. Da hat einer so ein bisschen
auf... Ein Anonymous.
Ja, der hat ein bisschen auf, wie heißt dieses Ding, Pastebin, einen Text runter. Nee, der hat einfach einen Text runter geschrieben und hat mal ein bisschen rumgeheult, wie schlimm denn MongoDB ist und wie furchtbar. Und das macht deine Daten kaputt und es geht kaputt und es wird deine Kinder töten und essen.
Alle?
Ja,
alle. Also wenn das einer im Internet geschrieben hat, dann muss das stimmen.
Ja. Zombie-Nazis, oder?
Ja. Zombie-Nazis. Nee, dann gab es halt auch hier riesig hin und her und dann kam irgendwie am Ende raus, das war ein Hoax, aber das macht irgendwie gar keinen Sinn, weil er hat da schon valide Punkte angesprochen. So, was? Ja. Es gibt MongoDB gar nicht. Doch, was war dann der Hoax? Also es war so halb gelogen, dass er halt, wahrscheinlich hatte er kein Projekt und super irgendwie Supportvertrag mit Tengen, der Firma hinter MongoDB, aber er hat so Sachen angesprochen, wie dass die nach wie vor einfach den kompletten Prozess locken, wenn sie irgendwas schreiben.
Ja, ich meine, der hat halt auch so Dinge angesprochen, wie dass der halt irgendwie Schreiboperationen erstmal buffern, bevor sie dann auf die Platte schreiben, was aus Performancegründen schon Sinn macht. Ich meine, wenn du dann halt Pech hast und gerade in dem Moment, während der Buffer voll ist, dein kompletter Server oder deine Datenbankinstanz kaputt geht, dann verlierst du halt Daten. Aber ich meine, also ich könnte mir gerade wenige Applikationen vorstellen, bei denen das tatsächlich sehr, sehr schlimm wäre, wenn da mal kurz ein paar Datensätze verloren gehen.
Das Hauptproblem ist, dass er dir das nicht anzeigt. Also du musst bei MongoDB explizit sagen, gab es in meinem letzten Kommando einen Fehler? Also normalerweise sagst du halt write und dann kommt da immer okay zurück, also in deine Library. Also du hast da keinerlei irgendwie, du musst nicht auf den Roundtrip warten, wenn der einmal raus ist. Und du müsstest explizit sagen, gab es denn beim letzten Schreiben einen Fehler? Und dann könntest du sagen, okay, wenn es einen Fehler gab, dann versuche ich es in 10 Sekunden nochmal neu. aber dabei per Default das einfach nicht passiert, sind halt viele Leute so, ich weiß nicht, ob meine Daten ankommen und ja.
Sind meine Daten sicher bei euch?
Dafür ist MongoDB einfach unglaublich schnell. Das ist halt, ist ein anderes Tool für einen anderen Job. Ja. Und also da gab es ein paar richtige Sachen und dann ging das auch noch weiter. Also das war erstmal dieses Anonyme und dann haben Unmengen an Leute irgendwas drüber gesagt. Und dann hat Sean Cripps, das ist der, ich weiß nicht, ob das CTO von Basho ist, aber er arbeitet auf jeden Fall für Basho, die Leute, die React gemacht haben. Der hatte irgendwo in einer, irgendwann in einer Konferenz hier bei in JSConf hat er gesagt, ja, warum ich React benutze, nicht MongoDB, weil ja MongoDB Daten verliert. Und es gab auch immer wieder mit MongoDB so kleine, während der irgendwie Beta-Version sonst was, gab es halt irgendein Problem, dass da mal Daten hops gegangen sind.
Es gibt Bugs in Software.
Ja, ja, das ist so.
Oh, und die sorgen im Zweifelsfall dafür, dass irgendwie Daten verloren
gehen. Das Sachen kann passieren.
Ja. Und hat er dann eben auch gesagt, so ja, MongoDB ist halt, ist einfach was anderes wie React. MongoDB ist sehr, hat eine sehr developer-friendly API, also ist echt super dagegen zu programmieren. React ist ein bisschen komplexer von der API, dafür ist es einfach zu verteilen, bla bla bla, hat sich da groß entschuldigt. Und dann ging das so einmal im Kreis rum und jeder durfte mal irgendwie die...
Ja. Jeder durfte mal bashen.
Ja, jeder richtig. Im Internet durfte dann auch mal ran.
Okay, was ist Poltergeist?
Poltergeist, das wollte ich
Poltergeist kurz, ist toll.
Ja, Poltergeist ist ganz nett. Es gibt Capybara, dieses Web-Testing-Toolkit, wo ich so beruflich viel mitmache, deswegen rede ich da einfach jetzt drüber. Da gibt's verschiedene Backends. Bedeutet, deine DSL sieht immer gleich aus. Also du sagst dann irgendwie, öffne Seite XY, schau, ob folgende CSS-Sachen da sind, schau, ob folgendes XPath da ist, dann klick auf den Button, das sieht immer gleich aus. Und du kannst dann verschiedene Backends benutzen. Du kannst entweder Selenium benutzen. Genau, Treiber. Hm. So Selenium oder Mechanize oder was auch immer du da als Backend haben willst. Und da gibt's jetzt ein neues, das nennt sich Poltergeist, das Phantom.js als Backend benutzt. Phantom.js ist ja so ein JavaScript-Wrapper um die Headless WebKit, also um WebKit.
Ja, also es ist Headless WebKit und die V8 JavaScript-Engine aus dem Chrome zusammen mit einer API, um das Ganze zu steuern.
Richtig, also da kann man
hat
so...
Hat quasi einen Minimal-Browser, der kein User-Interface hat.
Richtig, und da hat der sich einfach gedacht, der John Layton, der ist, glaube Rails Core-Team-Member, Großbritannien lebt der, und der hat sich halt gedacht, ja gut, dann baue ich da mal um Poltergeist einfach die Capybara-API drumherum.
Phantom.js.
Genau.
Ah ja, also mit Poltergeist um Phantom.js diese API drumherum, und das ist schon, also da gibt es auch von den Thoughtbot-Guys, Leuten, dieses Headless WebKit oder Capybara WebKit. Genau, die haben auch eines der besten, einen Blog mit dem besten Titel der Welt, nämlich Giant Robots Crashing into Other Giant Robots.
War es nicht Smashing?
Smashing, Crashing, weiß gar nicht. Keine Ahnung.
Das ist auf jeden Fall wichtig, das müssen wir jetzt nachschauen.
Ja, richtig, ja. Das ist also, wenn ihr Blog-Titel macht, euer Blog muss schon so irgendwie
cool sein.
Bums haben, genau.
Das war Smashing.
Smashing, ja, also. Ja, Poltergeist ist noch irgendwie Beta, also ich habe es aus irgendeinem komischen Grund gefunden, habe dann irgendwie zwei Bug-Reports geschrieben und eigentlich habe ich das nur auf GitHub, weil wir unser CI-System damit testen wollen. Es ist noch nicht offiziell released, aber zu spät, mein Herr. Ich habe es schon gefunden und
benutzt. Direkt
direkt in die Produktivsysteme gepiped, die ich unter meinem...
Direkt rein.
Muss man einfach mal machen.
Ja, ich bin da ja noch konservativ, ich benutze ja noch Selenium.
Check doesn't work.
Richtig, was?
7 Comments.
Ja, das bin ich, genau. Habe ich dann auch gefixt oder er hat es gefixt oder irgendjemand.
Das Internet hat es gefixt oder was ganz.
Ja, also ich glaube, über Capybara sollte man mal irgendwann...
Ja, dann machen wir mal ein Binärgewitter oder so.
Binärgewitter drüber reden, über Webtesting.
Richtig.
Weil das ist schon ziemlich cool, was man damit machen kann.
Coole Sache.
Okay, dann Bezug nehmen auf, ich weiß nicht, vorletzte Sendung oder sowas, da hatten wir ja so, was wir so zu Hause alles haben und da gibt's jetzt irgendwas Neues. Bei Boxy denke ich immer an diese Boxy.
Ah. Unsere, die Königin von 4chan, genau.
Ja, das Internet.
Our Boxy. Die Boxy-Box ist ja so, Boxy war ja irgendwann mal so ein XBMC-Fork, glaube ich, so im tiefsten Inneren ist es noch XBMC und die haben jetzt so eine hässliche Box, die so halb schräg steht, aber eigentlich ganz cool ist. Und da hat jemand so Lüfter. Sie hat einen Lüfter, genau, der erfreut mich auch jeden Tag wieder. Wenn nichts läuft, hörst du den. Das läuft, hörst du nicht mehr, aber naja. Das andere Sachen sind dann lauter. Auf jeden Fall gibt es da irgendeine Screenshots von der Beta-Firmware, wo die Live-TV haben. Das fand ich so als Prinzip ganz nett, dass du einfach einen USB-Stick in eine Boxybox reinsteckst und dann damit notfalls auch TV schauen könntest.
Also so DVB-T, DVB-C,
nehme ich mal an. Also der Antennen zufolge nach ist es for free over-the-air HDTV-Signals. Bei den Amerikanern gibt es ja HDTV über DVB-T oder ich weiß gar nicht, ob sie auch DVB-T als Standard benutzen, aber du kannst mit der Antenne HDTV deine lokalen Sender empfangen. Amis haben ja immer so lokale Sender, dass du irgendwie WCB 17 Washington, keine Ahnung.
Bei uns gibt es auch lokale Sender. MDR, RBB.
Nee, die zählen nicht. Nee. Das sind keine lokalen Sender, das sind Bundesländer. Bei denen hat ja wirklich Boston hat eine eigene Fox. Also
das gibt's
Fox
bei uns das große. Auch. Das gibt auch Städte, die
eigentlich. Aber wir haben nicht Sat.1 Berlin und Sat.1 Stuttgart. Das haben die nämlich. Die haben irgendwie Fox. Der Sender Fox hat dann in jeder größeren Stadt irgendwie ihre eigenen Lokalnachrichten und die machen das ganz cool. Die tun dann irgendwie das normale Fernsehprogramm und dann Lokalnachrichten mit so ganz billigen Werbespots, sieht total lustig aus, reinschneiden und dafür, das strahlen die in HDTV aus und dafür ist halt wahrscheinlich das Ganze gedacht. Dürfte bei uns dann wahrscheinlich auch mit DVB-T gehen. Finde ich aber eine nette Idee, weil primär habe ich eigentlich weniger Lust auf Fernsehen, aber viel Lust auf Medien und so könnte ich dann notfalls, selbst wenn ich kein Kabel und sonst was hätte, einfach die Boxybox an irgendeinen großen Bildschirm anschließen und notfalls dann auch damit TV schauen, wenn ich wollte.
Oh Gott, ich glaube, ich bin blind. Ich habe mir gerade die Webseite von Regio TV angeguckt und sie bedienen Stuttgart, passt auf, Stuttgart, Schwaben und Bodensee.
Richtig.
Schwaben.
Ja, die Region Stuttgart und Schwaben ist dann hier östlich von Stuttgart, wo es dann auch irgendwann ins Nichts Richtung Bayern geht.
Sagt. Ja.
Richtig.
Okay. Aber wenn es nach Felix geht, sind wir ja eh schon in Bayern.
Das sind wir ja grundsätzlich schon.
Schlimm.
Ist ja. Aber Bayern ist Ausland, das weißt du schon.
Ja klar, deswegen sind wir auch im Ausland.
Oh.
Also quasi die ganze Zeit.
Quasi die ganze Zeit. Und ich fühle mich auch ein bisschen dreckig, muss ich sagen.
Warum?
Ausland dreckig.
Ja. Was hat Ausland mit dreckig zu tun?
Warst du mal im Ausland? Also es gibt wenig Länder, wo Toiletten so gut funktionieren wie in Deutschland. Also da gibt es die USA, da haben sie einfach, weil sie 12-fach so viel Wasser benutzen und sonst habe ich noch kein Land gefunden, wo Toiletten
Japan so gut sind. Japan soll wohl ganz gut sein. Die haben ja diese super Bonus-Klos eigentlich.
Ja, die werden dann vorbeheizt
und waschen. Und so.
Richtig,
und
aber genau. Ich sag mal, wenn ihr mal
wo dann Ahnung, die
in Frankreich
nicht nach
auf dem Rastplatz
warst. Oben halt.
Das will ich jetzt gar nicht genauso, aber
lass mal das mal.
Ja. Hamster.
Genau.
Apropos Hamster.
Apropos Klos, apropos Hamster.
Oh, ja.
Hamster. Ja. Ich habe es einfach nur mal reingeschrieben, ist ganz interessant. Alle Collections bei Ruby sind standardmäßig nicht thread-safe. Was ja auch bei Java, glaubst du, ist, da gibt es ja dann irgendwie die, wie waren das immer bei den Hash-Maps?
Da gab es Java Util Concurrent. Da gab es dann die Copy-and-Write-Hash-Map und die Concurrent Linked List oder sowas. Ja.
Richtig,
also bedeutet, da gibt's thread-sichere Datenstrukturen, die man auch benutzen sollte, wenn man Threads
genau. benutzt. Was bei Ruby jetzt ja noch nicht so das Problem ist, weil du ja bei Ruby keine Nebenläufigkeit hast, weil die Threads sich ja alle über so einen Global Interpreter Lock rummachen. Aber irgendwann wird es auch entfernt. Gerade Rubinius arbeitet zum Beispiel dran. In JRuby gibt es schon
raus.
Aber ja. Die haben ja selber ihre Sachen implementiert, von daher geht es bei denen auch. Aber das ist schon mal so ein Anfang, Thread-Safe Collections in Ruby zu machen. Bedeutet, wenn ihr schon immer mal einen Hash haben wolltet, wo ihr mit mehreren Threads gleichzeitig drauf einprügeln könnt und dann nicht grundsätzlich Sachen kaputt gehen, da gibt es den Hamster jetzt dafür, was schon mal ganz nett ist, weil das die ganzen Ruby-Implementationen jetzt einfach so übernehmen können.
Ich finde es ja gut, dass die Leute, die Ruby-Projekte machen, die ich werde gerade angeschrieben
und bin irgendwie. Wir haben coole Namen, nicht so Hibernate, sondern die nennen das dann irgendwie Cucumber und Steak und Capybara und Hamster. Fock
und
Ho ist ganz lustig.
Ja.
Ist auch war so. Da gab es eine Zeit lang gab es mal so ein bisschen zweideutige Namen, die ja. Aber
jetzt nicht mehr, das ist alles abgeschafft jetzt.
Nee,
Gott sei Dank.
Genau, die gibt es jetzt auch noch.
Die sind aber jetzt Establishment und jetzt wird es langweilig langsam.
Richtig.
Okay, dann habe ich mal noch was zu Musik gefunden. Und zwar gibt es so einen I Love Free Software Tag. Und zwar nächstes Jahr zu, was ist das, Valentinstag, also 14. Februar. Und da kann man sich, wenn man eine Band ist oder freie Musik mag oder so, also mit Band kann man da teilnehmen und darf dann im Unperfekthaus in Essen auftreten. Also es ist von der Free Software Foundation Europe und von Jamendo, dem großen Musikportal für freie Musik, so zusammen gemacht. Und wenn ihr da mit teilnehmen wollt, könnt ihr euch da bis 15. Dezember bewerben. Darf natürlich nicht bei der GEMA sein.
Finde ich super, habe ich auch gerade gelesen. Ja. Also wenn du ein Mitglied hast, hier ein Bandmitglied, das bei der GEMA arbeitet.
Na, dann kannst du nicht bei Jamendo mitmachen,
das ist klar. Weil sonst müssen die hier GEMA-Lizenzen und so.
Nee, also das ist, wenn ein Bandmitglied, also wenn ein Drummer rein zufällig in seiner Freizeit bei der GEMA am Schließgesellschaftshausdingens.
Die haben da irgendwelche super Assi-Verträge, dass du da
sofort Geld
alles, was du irgendwie machst, bei denen automatisch lizenziert ist und so, das ist super komisch.
Ja.
Aber, ja, die GEMA sollte man auch mal abschaffen.
Die GEMA.
Nee, also es wäre halt einfach gut, wenn es in Deutschland noch eine zweite Verwertungsgesellschaft geben würde, die Musik macht, weil dann würde dieser GEMA-Paragraph, dass die irgendwie mal annehmen dürfen, dass jede Musik, die in Deutschland gespielt wird, einfach automatisch mal GEMA ist, nämlich mal wegfallen. Also wenn ihr wirklich engagiert seid und mal irgendwie ein riesengroßes Freizeitprojekt aufziehen wollt, bitte gründet eine Verwertungsgesellschaft.
Macht das die VG Wort auch? Alles, was jemand sagt, ist automatisch eine VG Wort lizenziert? Nee,
die VG Wort ist dann nicht so schlimm. Also das ist
das wäre aber lustig. Alles, was du schreibst, ist automatisch direkt lizenziert bei uns.
Ja, und du musst Geld bezahlen dafür, dass du es gemacht hast quasi.
Richtig. Das Schreibunterricht in Grundschulen wird leider aufgrund der Lizenzkosten jetzt abgeschafft.
Ja.
Ist ja auch nur, also ich meine, sobald die schreiben lernen, können die ja quasi schon raubkopieren.
Klar, machen sie ja automatisch schon, weil das ist alles schon mal geschrieben worden.
Genau, diese A's und B's, die sie da schreiben, ja.
Das haben wir alles unter Lizenz.
Ja, deswegen ist auch, ich finde, man sollte auch die Sachen lieber tanzen reitet, lernen.
Oma.
Alles.
Ja, ist alles Bille kopiert.
Und Bobble Lesefiebel, damit fängt's an.
Raubkopieren.
Oh Gott.
Oh ja.
Also, I Love Free Software Tag. Bands können sich bewerben und dürfen dann im Unperfekthaus spielen. Kooperation, Jamendo, FSFE und so. Bewerben bis 5. Dezember. Link ist in den Shownotes. Okay, dann zum eigentlichen Thema dieser Sendung. Wir wollten uns so ein bisschen über Netzwerkequipment Gedöns zu Hause unterhalten.
Das ist gut, weil ich suche da gerade.
Du suchst da gerade?
Mhm.
Flydi, was hast du zu Hause? Was ist so toll? Also, wir fangen mal so ein bisschen mit Wi-Fi an.
Also, ich kann mal erzählen, was ich bisher hatte und was da passiert ist. Vielleicht?
Ja. Tu es.
Ja. Also, ich hatte bisher so ein bisschen ein strange Setup. Ich hatte zwei OpenWRT-Router, um alle meine Bedürfnisse abzudecken und die sind dann trotzdem noch kaputt gegangen. Also, ich hatte einen Asus irgendwas, WL500G Premium oder so. Da konnte man
das Teil noch, oder?
Ja, so mehr oder weniger. Der konnte halt im normalen Zustand, wenn man den gekauft hat, konnte der halt 2,4 GHz WLAN was waren das, 54 Mbit brutto. Also da hat man dann irgendwie halt, keine Ahnung, 10 drüber gekriegt oder so, oder 15, wenn es mal hochkommt, netto. Den habe ich ein bisschen umgebaut, da habe ich eine andere WLAN-Karte reingebaut, dass der 5 GHz konnte und habe da halt irgendwie den eine Weile auf 5 GHz betrieben, habe dann, weil ich noch andere Geräte hatte, die dann irgendwie keinen 5 GHz können, und so mein Telefon oder mein Kindle oder so, habe mir dann noch einen zweiten Router hingestellt, den ich noch zufällig irgendwie rumstehen hatte, so ein WRT55GL von Linksys, auch mit OpenWRT. Ja, und das ganze Setup war mir dann irgendwann zu nervig und dann ist auf diversen Rechnern irgendwie dauernd das WLAN ausgefallen und ich musste auf 5 GHz, da musste ich den anderen Router neu starten und das war alles irgendwie blöd. Und da habe ich mal geguckt, was es so gibt und was ich denn eigentlich will. Und aufgrund dessen, dass bei mir in der Nachbarschaft sehr, sehr viele WLANs sind, weil ich halt irgendwie in Stuttgart-Mitte wohne und da gibt es halt dementsprechend viele Wohnungen und wo es viele Wohnungen gibt, gibt es viel WLAN normalerweise.
Also so, dass jeder Kanal nicht nur einfach oder zweifach, sondern auch drei- oder vierfach belegt ist.
Ja, also ich klappe meinen Laptop auf und ich sehe schon irgendwie an meinem Schreibtisch, der jetzt nicht direkt am Fenster steht, schon 10 WLANs oder so. Also da ist auf dem Frequenzbereich schon sehr, sehr viel los. Das heißt,
die stören sich alle gegenseitig.
Die werden sich gegenseitig mit Sicherheit stören und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Deshalb war für mich schon Grundvoraussetzung, dass mein zukünftiges WLAN-Equipment zumindest mal 5 GHz macht. Zudem habe ich schon erwähnt, ich habe Geräte, die können kein 5 GHz WLAN.
Ja, das sind diese blöden Smartphones meistens.
Ja, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, weiß nicht, kann dein iPhone 5 GHz mittlerweile?
Nee, da müssen sie eine 5 GHz Antenne einbauen irgendwie noch.
Ja, also das iPad kann es, glaube ich.
Da haben sie auch mehr Platz.
Ja, jedenfalls mein Kindle kann es auch nicht. Das Telefon, was ich davor hatte, konnte es auch nicht. Die brauchen aber allerdings auch keine besonders schnelle Verbindung, weil da reicht's mal, wenn ich irgendwie da, irgendwie keine Ahnung, das Höchste, was ich da mache, ist mal ein paar Applikationen runterladen und so. Und da brauche ich nicht irgendwie mehrere Megabyte die Sekunde an Geschwindigkeit. Genau. Was ich dann nämlich wollte, war halt einfach ein Router, der das beides parallel kann, der 5 GHz, 2,4 GHz macht, ABGN, und das sind schnell und stabil. Ja. Habe ich gefunden.
Hast du gefunden? Was denn?
Ich habe einen Linksys E4200, das ist so die rechts unten Variante von der aktuellen Linksys-Linie, also das ist so das teuerste, was bei denen so in der Consumer-Richtung gerade so angeboten wird, kostet irgendwie 120 Euro, glaube ich.
Ja, das geht.
Das ist aber
nicht teuer
schon,
für.
Ja, ist schon ganze Stange Geld.
Ja, aber ja, nicht für so WLAN.
Also ich meine, vor ein paar Jahren war das noch echt billig, oder?
Ja, also wie gesagt, das ist immer so, ich brauche es, ich arbeite von daheim und ich will da stabiles Netz haben und irgendwie Kabel immer hinter mir herziehen und das war mir dann irgendwann zu nervig und ich wollte vor allem halt auch ein WLAN, was schnell genug ist, damit ich von meinem File-Server HD-Filme mehr runtergucken kann. So.
Mhm.
Okay. Und das funktioniert jetzt alles. Das Gerät an sich sieht schick aus, hat irgendwie keine außenstehenden Antennen, blinkt nicht großartig in der Gegend rum. Man kann sogar über das Webinterface die Lampen, die hinten in der Gegend rumblinken, ausmachen. Was ich also sehr schick finde.
Stromsparend dann.
Strom, es geht darum, dass es nicht leuchtet. Das sind LEDs, die brauchen jetzt nicht viel Strom, aber ich habe keine Lust, dass wenn ich da nachts irgendwas laufen habe, dass der mir dann irgendwie meine Bude voll blinkt. Und ich will halt auch nicht die ganze Zeit immer in irgendwas drüber legen oder sowas. Genau. Ja, also das Gerät an sich sieht schick aus. Das Webinterface ist bockhässlich. Also das ist wirklich, würde ich das regelmäßig benutzen wollen, dann hätte ich es wahrscheinlich wieder zurückgegeben. Aber so tut man das Ding halt einfach einmal konfigurieren und dann sieht man das ja die nächsten paar Jahre nicht mehr. Daher konnte ich jetzt damit leben.
Und außerdem kann man bestimmt auch eine andere Firmware drauf tun, oder?
Schwierig. Also ich habe gesehen, es gibt irgendwie Beta-Support für DDWRT, OpenWRT, scheint sich momentan keiner dafür zu interessieren, wird vielleicht irgendwann mal kommen. Wie gesagt, meine Erfahrung in der letzten Zeit mit irgendwelcher alternativer Firmware war dann mehr so mittelprächtig, da bei mir daheim dann irgendwie ab und zu das WLAN ausgefallen ist und ich den Router neu starten musste. Deshalb lasse ich da jetzt irgendwie mal die normale Firmware drauf und ja, benutze das Teil. Also ich habe mal gemessen, ich krieg bei zwischen meinem Home-Server, der an einem Gigabit-Switch hängt, was wiederum an dem Router hängt, und meinem Laptop, der auf 5 GHz im WLAN ist, bekomme ich an Netto-Datenrate 230 Megabit durch.
Gibt es einen Grund, warum du den Home-Server am Switch hast und nicht am Router direkt? Der hat doch auch wie viel Ethernet-Ports?
Er hat 4 Gigabit Ethernet-Ports. Das ist einfach so gewachsen.
Okay, weil der Switch schluckt ja auch noch ein bisschen Strom so vor sich hin und normal.
Ja, aber ich habe mehr als vier Geräte, die irgendwie, also ich habe auch noch einen Drucker, der dann, okay, der hat irgendwie nur 10 Mbit, aber der steht halt direkt neben dem Router. Und dann habe ich irgendwie noch mehrere Kabel, die irgendwie durch die Wohnung gezogen wurden, damit ich an anderen Ecken und Enden
Gigabit-Toilettenkabel endlich.
Nein, ja, nicht auf die Toilette, aber halt zum Sofa und so. Brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich, aber ja. wen das interessiert, mit was ich da getestet habe, ich habe iPerf benutzt, was so ein Kommandozeilentool ist, was irgendwie
Richtig, den Namen schon iPerf.
Ja. So. Der iPerf.
Richtig, das ist der Perverse von Apple. Der iPerf. Oder?
Ja, ich glaube, da gibt es auch eine grafische Variante, die nennt sich dann irgendwie JPerf.
JPerf, ja, herrlich. Okay.
Ja, also ich habe da gemessen, da kriegt man dann irgendwie 230 Megabit die Sekunde raus. Also das
ist eigentlich richtig gut.
Das sind UDP-Pakete, genau.
Ja. Genau, das sind 28, irgendwas Megabyte die Sekunde.
Genau, ich habe auch gerade umgerechnet.
Ja, also
das ist gut.
Da geht schnell, also da gehen schnell genug Daten drüber, dass ich damit leben kann. Und auf 5 Gigahertz ist da noch nichts los bei mir. Und dann hat man alle Freiheiten, die man so braucht. Ja, das kann irgendwie noch Zusatzsachen, das Teil. Das kann einen
USB-Port, ne?
Es hat einen USB-Port, da kann man irgendwie Festplatten ranhängen. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich einen File-Server habe. Das kann irgendwie auch DLNA, was wir da schon mal besprochen hatten. Ja, und das braucht kein Mensch. Irgendwie
FTP, SMB.
FTP und SIFS. Und ja, was mich noch interessieren würde, was ich noch bis jetzt noch nicht ausprobiert hatte, war IPv6. Also man muss da so richtig oldschool wie im Jahr 1999 noch Firmware-Updates runterladen und die dann wiederum im Webinterface hochladen, um das Ding dann flashen zu können.
Also nicht so automatisches Update.
Ja, nicht so einfach klicken und jetzt mach mal.
Traurig.
Kriegt er irgendwie nicht hin, sondern irgendwie Firmware-Update runterladen, manuell einen MD5-Hash checken, okay, MD5 läuft, dann auf den Router hochschieben über dieses hässliche Webinterface.
TFTP booten und dann.
Genau. Wenn es wenigstens TFTP wäre, aber.
Den Reset-Button gedrückt halten.
Richtig, dann mit dem Serienkabel ranfriemeln.
Ja, dann.
Das Profi-Gerät.
Und dann durchfußen, das so. Dass es funktioniert. Ja, aber mit der neuesten richtig. Firmware kann das Teil dann auch IPv6.
IPv6. Automatisch oder musst du so. Also auch mit Tunnel nach draußen oder
es kann natives IPv6, wenn was anliegt, was momentan de facto bei den heutigen Providern nicht da ist.
In den USA fangen sie jetzt an, wollte ich nur sagen. Ja,
bei uns fangen sie auch an.
Es kann also wirklich, nicht Testgruppen, wirklich.
Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Comcast macht einfach so einer der größten Provider, bam, V6.
V4, oder?
Wird bei uns auch kommen.
Er kann keinen 624-Tunnel, aber er kann, ich glaube, das ist ein Nachfolger davon, dieses 6RD, dieses 6 Rapid Deployment heißt, glaube ich. Wenn man da einen Provider hat, kann man da dann den einstellen. Das ist eigentlich so gedacht, also dieses, ich habe da mal in Wikipedia nachgelesen, dieses Rabbit Deployment sieht vor, dass man quasi IPv6 über IPv4 Hardware spricht, über einen Tunnel halt. Und das ist eigentlich angedacht, dass dein Provider dir da Zugangsdaten gibt und dass die da einen Tunnel anbieten, sodass es halt über denselben Provider geht. Da gibt's ein paar Provider, die machen das mittlerweile, jetzt irgendwie meiner nicht.
Oh, wirklich? Weißt du welche?
Ich habe mal gelesen, dass es bei irgendeinem Kabelprovider in den USA der Fall war.
6RD heißt es.
6RD, ja, genau.
Ah, okay. Ich google mal, red einfach mal weiter.
Ja, genau, IPv6 Rapid Deployment. Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich da momentan keinen Provider habe. Da gibt's aber welche, da kann man das kostenlos machen.
Mhm. Gut, Comcast hat auch wieder, also die scheinen wohl recht gut dran zu sein. Ja, Swisscom, Softbank, den Japanern und Kanadier Videotron. Aber
Videotron.
Also nichts Europäisches.
Ja.
Wer hätte es gedacht?
Ja, wir also, machen gleich nativ IPv6.
Wir können das einfach.
Also, das ist was wir tun, deswegen machen wir
es halt, aber. Nee, es ist ja so hart, wenn Comcast das schon anfängt, der größte US-Provider.
Also. Ja, aber also Telekom, dieses Jahr wird es vielleicht nichts mehr, aber Anfang nächsten Jahres kommt es auch.
Bestimmt.
Ja, grad, ich meine, die machen bestimmt. Ja auch alle dieses. Fucking IPTV, da wäre IPv6 Multicasting eine schicke Sache. So
Hardware-basiertes. Also das kommt, das dauert vielleicht noch ein paar Monate, dann wird es ausgerollt.
Aber das Multicast muss wieder unterstützt werden.
Hundertprozentig.
Richtig.
Das V6 Multicasting muss doch wieder unterstützt werden von den Routern und shit.
Genau.
Ja, das heißt, das wird niemals durch. Passieren.
Ach.
Das ist genauso, dann könntest du auch gleich V4 Multicast machen, was genauso funktionieren würde. Dann.
Theoretisch.
Ja, praktisch auch. Ja.
Also sie machen noch V4 Multicast über halt ein eigenes VLAN. Machen sie doch.
Ja, aber nur für interne Streaming-Geschichten.
Ja,
ja. Nur interne Streaming. Das kannst du halt als jemand, der da irgendwie an der Home-Leitung hängt, nicht benutzen.
Richtig.
Ja. Also nur als Empfänger, wenn du irgendwie so eine komische, wie nennt man das?
Bonus.
So eine Media-Box-Streaming-Gedöns hast. Ja, also alles in allem, das läuft mittlerweile seit, glaube ich, 3 oder 4 Wochen stabil bei mir. Ich habe jetzt schnelles WLAN. Ich habe ein Gerät, was nicht mehr so furchtbar. Also ich habe zum einen keine zwei Geräte mit irgendwie riesigen Antennen und sonst irgendwas drin rumstehen, sondern ich habe ein kleines Gerät, was irgendwie überall in meiner Wohnung, die jetzt nicht besonders groß ist, guten Empfang hat. Also bei dem anderen, nachdem ich da die eine WLAN-Antenne getauscht hatte, da hatte ich dann irgendwie so 3 Meter weg vom Router schon viel, viel schlechteren Empfang als so direkt daneben. Das war dann irgendwie ein bisschen so suboptimal. Bin da eigentlich momentan mit zufrieden. Mir fehlen allerdings so ein paar Features, die ich eigentlich gerne hätte. Unter anderem internes DNS und semi-statische IP-Vergabe über DHCP. Also, dass ich quasi sagen kann, ich habe jetzt hier diese MAC-Adresse und die bekommt immer diese IP. Mhm.
Und das ist halt, nicht? Also, dass sowas nicht geht, weil das ist ja...
Die Fritzbox kann das.
Die Fritzbox naja, das weiß ja, ich.
Es gibt unendlich viele Teile.
Und du hast gemeint, das fehlt dir bei dem Gerät oder hat dir beim alten gefehlt?
Nee, das fehlt mir bei dem Gerät. Beim alten hatte ich OpenWRT drauf, da habe ich ein Dings... Felix, hilf mir mal, wie DNS-Mask laufen und ja. DNS-Mask kann das halt alles.
Ich meine, das haben die, die haben sicher intern auch DNS-Mask laufen.
Die machen gar, also die machen kein DNS. Das ist interessant, die reichen, die verteilen die DNS-Server aus dem Internet direkt per DHCP, aber die machen kein DNS auf dem Router. So wie das für mich aussieht. Also wenn du dann guckst, was du DHCP bekommen hast, da kriegst du halt direkt irgendwelche öffentlichen IP-Adressen von deinem DSL-Provider, was man machen kann, was cool ist. Man kann alternativ.
Der reicht die IP weiter, aber dann kannst du ja nur einmal einen Rechner im Netz haben.
Nein, nee, reicht bloß nur den Nameserver.
Den
Nameserver, den du per DHCP kommst, da bekommst du einfach eine Liste von.
Also du bist dann irgendwie Fladys MacBook at 123456.kabelww.de.
Hä? Nein. Nee. Es geht um DNS-Server.
Es geht nur um den Nameserver.
Der Nameserver. Nicht die Namen, sondern okay, ich habe gedacht, er leitet DNS weiter und hat den Hostnamen hinten einfach aus dem Netz.
Was man machen kann, ist, man kann, wenn man jetzt die komischen DNS-Server von seinem Provider nicht haben möchte, kann man da irgendwie in der Liste ein paar DNS-Server eintragen, die dann.
8888.
Ja, das kann die Fritzbox nicht zum Beispiel.
Ja, also ich trage halt
selber nicht hacken kannst du es aber natürlich.
Also ich trage da prinzipiell immer die vom Völkboot ein, weil die sind schnell und stehen irgendwie in Deutschland und ich glaube, die machen da nichts Böses mit, daher. Aber wenn.
Google hat auch gesagt, die machen nichts Böses, deswegen muss
stimmen. Do not evil.
Kann man auch machen, ja.
Den kann ich mir wenigstens merken.
Also was mich halt immer nervt bei den Providern, dass die halt immer irgendwie ihre eigenen DNS-Server nehmen und dann halt irgend sowas drauf haben, wie wenn du dich vertippst, schicken sie dich gleich nach AOL-Suche. Und die AOL-Suche ist halt so schlimm, dass du sie einfach nicht benutzen
willst. Lass mich raten, du hast mittlerweile Alice.
Ich habe Alice und ich will da unbedingt wieder weg.
Ja. Alle anderen sind auch scheiße, keine Angst.
Ja, also Internet-Provider sind alles irgendwie blöd.
Ich glaube, ich benutze jetzt demnächst Kabel. Ja. Also ich probiere das mal.
Ist okay.
Kabel ist cool.
Ja, also 24 Monate halt, aber.
Ich glaube, wir haben 24 Monate.
Ja, aber die strengen sich halt.
Alle Kabel, oder?
Die strengen sich halt wenigstens noch an, weißt du? Da hat man wenigstens noch das Gefühl.
Die strengen sich an, die haben mittlerweile ihre kostenlose Hotline abgeschafft. Wo strengen die sich an?
Die sind doppelt so schnell wie DSL.
Ja, das Problem ist halt, du hast irgendwie 32 Mbit down, aber immer nur 1 Mbit up.
Ich habe 100 Mbit down und 2 Mbit up.
Ja, 2,5 sind es.
2,5 sogar, wow.
Da kannst du doppelt die Hälfte von einem sozusagen mehr.
Naja.
Doppelt die Hälfte von allem mehr.
Nee, von einem.
Richtig, von einem. Achso, ja.
Ja, also ich hab diese Fritzbox, die noch relativ ältere, diese 7270. Hab da gerade eine Laborfirmware drauf, weil ich ja immer Probleme mit meinem Alice habe, deswegen, das geht einfach gar nicht. Also,
Hast direkt auch das ADSL2-Modem in der Fritzbox benutzt du?
Ich habe, genau, das habe ich eine Zeit lang gemacht, das ging gar nicht und jetzt habe ich gerade, der disconnected einfach und kann sich nicht wieder reconnecten. Hm. Der macht dann einfach die DSL-Training und findet einfach das DSL-Modem auf der anderen Seite nicht.
Das ging bei mir immer mit ich habe die 7240 und hatte davor auch Alice, das ging immer recht gut. Mit Kabel hingegen
disconnected manchmal. Die haben irgendwann umgestellt, die haben irgendwann Firmware-Updates gemacht auf ihren Deslams und seitdem gibt es halt irgendwie Probleme. Die meisten, also die AVM-Leute haben dann irgendwann mal Updates gemacht, bei den meisten funktioniert es, aber ich habe immer wieder Probleme.
Ja,
und das geht gar nicht.
Apropos Fritzbox. Ich hatte auch eine Fritzbox nach dem Umzug. Wollte die halt einsetzen, habe ich gedacht, okay, mache ich hinter dieses Kabelmodem und dann spricht es halt einfach nur 100 Mbit. Aber das Teil war dann einfach so grottig langsam, dass er irgendwie nur 10 Mbit geschafft hat. Ich weiß nicht wieso, es war einfach total langsam. Ich habe es dann die Fritzbox genommen und weggeworfen. Und mir stattdessen ein TP-Link TL-WR 1043N geholt.
TP-Link ist doch eigentlich immer so eine recht günstige Firma, ne?
Ja, richtig. Also und das Ding, ist auch
rumstehen, deshalb geht das WLAN auch nie.
Okay, also das Ding...
Ich komme heute auch schon wieder nicht klar. Also ich kann mich nicht richtig einloggen.
Also,
ich habe gerade tatsächlich überhaupt keine Probleme.
Ich habe vollen Empfang und
Shit. Ich habe auch vollen Empfang und Shit.
Das ist wahrscheinlich, ich sitze zu nah an dir.
Ja, das kann sein. Also wenn man die WLAN-Karten zu nah zusammenhält, dann explodieren sie einfach. Downcross the streams, genau. Und ich habe mir dieses Teil geholt und im Gegensatz zu 120 Euro ist es halt 47,95 jetzt gerade bei Amazon hat relativ gute Bewertungen gehabt. Ich habe es mir aber geholt, weil ein Freund gemeint hat, ja, das Teil ist wohl ganz anständig und es kann irgendwie OpenWRT sofort, indem du es halt irgendwo hochlädst einfach.
Also, ja.
Und genau, es hat Gigabit Ethernet, es hat einen USB-Anschluss, es hat aber nur 2,4 Gigahertz. Das heißt, das ja, das ist für mich aber eigentlich kein Problem. Ich bin nicht in so super bewohnten Gegenden, wo das dann wohl
ganz... Was spricht der über den USB? Ist auch so, kann der AFP rein zufällig?
Vielleicht. Also ich weiß, dass er dieses UPnP-Kram spricht.
Ah, okay.
Er spricht das SMB-Kram, irgendwie so ein bisschen anderes Zeug, FTP und so. Aber AFP weiß ich gar nicht.
Ja, okay.
So. Ja, also das ist auch, ist halt kein super High-End-Gerät. Mhm. Aber dafür funktioniert es echt erstaunlich gut. Ich hatte bis jetzt keine Probleme. Das Webinterface ist okay. Also ich habe es mir halt angeschaut und ich habe es einmal konfiguriert. Es kann wohl auch ein paar Sachen, wo andere Router drauf neidisch sein können. Es kann VPN Pass-Through, keine Ahnung.
Das ist ganz interessant, da gibt es bei Alice das auch kann, Probleme. PPTP zum Beispiel, weil PPT ja über GRE routet, habe ich einen Kumpel, der kommt nicht in VPNs von Alice aus, weil der Standard-Alice-Drecksrouter einfach kein GRE weiter durch.
Cool, ich hätte nämlich auch nicht gewusst, was es ist, aber das hört sich cool an.
Ja. Das ist das,
ja. Genau, was kann er noch? Es kann halt diesen DHCP-Kram ganz anständig, also er kann 300 Mbit, was ich aber noch nicht ausgetestet habe, wie schnell es jetzt wirklich ist.
Achso, noch mal kurz, wenn ich dich unterbrechen darf. 2,4 Gigahertz habe ich auch ausprobiert. Komme ich auf 60, 70 Megabit netto.
Mhm. Also so 5, 6 MB und so auf
5, 6 MB und das andere waren halt irgendwie so 28 MB.
War schon cool,
schon.
Das ist halt ein
Unterschied.
Ja. Ja, aber das Problem ist halt, dass zum Beispiel die PlayStation, die ich zu Hause habe, die kann halt kein 5 GHz.
Ja, die Pony PlayStation.
Also ich bin ja voll der Kabel-Fan. Ich habe ja alles verkabelt, auch Löcher extra gebohrt und so, dass das mit den Kabeln funktioniert und ja.
Genau, also sie hat...
Weil wenn geht, dann immer gerne Kabel.
Ja, also sie hat drei riesige Antennen, muss man dazu sagen.
Oh yeah.
Sie ist weiß und nicht super.
Das schönste Teil, ist nicht schön, ja.
Ist nicht schön.
Ach,
aber
das braucht kein Mensch.
Also ich denke, was ich mir angeschaut habe, ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was
man bekommt. Ja, also wenn man
kein Gigabit...
wenn ich kein 5 Gigahertz bräuchte, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch sowas
und, in der Art. Sie kann dieses OpenWRT-Kram wohl gut... Und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber das kommt noch.
Ja. Cool. Also in Sachen Preise, dadurch, dass ich von daheim arbeite und da irgendwie schnelles WLAN haben möchte und dann irgendwie das damit rechtfertigen kann, dass ich damit mein Geld verdiene, war mir der Preis relativ wurscht. Ich wollte dann nicht so extrem viel ausgeben. Also ja, mein erster Plan war eigentlich, ich hole mir von Apple so eine AirPod Extreme, die kostet irgendwie 150 Euro, scheint irgendwie okay zu sein. Dann hat die sich einen Kumpel von mir geholt und die hat dann bei WLAN-Traffic angefangen zu pfeifen.
Damit man auch weiß, dass WLAN-Traffic ist.
Ja. Genau. Du meinst, das ist ein Feature.
Ja, genauso Feature. Wie meine WLAN-Lampe auch immer leuchtet, wenn sie WLAN bekommt.
Richtig, Audible Feedback heißt es dann.
Ja, nee, also da gibt's auch in einem Apple Support Forum ewig lange Threads mit 1000 Leuten, die irgendwie ein Problem mit pfeifenden Access Points hatten. Und da hatte ich dann, also ein Freund von mir, der ist Physiker, der hat mir irgendwie mal eine Wikipedia-Seite zu dem Phänomen, da gibt's irgendwie...
Kondensatoren, oder die
pfeifen? Kondensatoren,
nee, da gibt's irgendwie so einen Effekt. Ich weiß jetzt nicht.
Der Pfeif-Effekt in AirPod Extremes.
Richtig. Kondensatoren pfeifen, ja, doch.
Kann sein. Der hat irgendwas anderes mit WLAN-Überlagerungen.
Ja, keine Ahnung, Physiker, Blödsinn.
Genau, die lügen einfach.
Genau, ja, der nächste Schritt war dann, ich habe mir überlegt, oh, ich könnte ja eigentlich auch so Voice-over-IP und so Geschichten machen und hol mir dann so eine Fritzbox. Da habe ich mal geguckt, was ist das aktuelle rechts unten Modell von der Fritzbox. Und da habe ich gedacht,
200 Paar noch was?
Ja, die kostet irgendwie bei Amazon schon irgendwie 28% billiger, kostet sie 209 Euro. Das wäre die Fritzbox, Phone, WLAN, 73,90.
Hat deckt halt mit drin.
Ja, also, genau,
das kaufst du dir einen Router und ein Decktelefon, hast du auch den Preis.
Ja, du hast halt dann noch Telefonanlage und VoIP und alles, was
das
geht.
Das hab ich gerade. Also ich habe auch wieder Ingo eine Fritzbox, nicht die 7270, was ja damals das rechts unten Modell war. Also ich habe die 7240, die ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, was so der Unterschied ist.
Vielleicht, keine Ahnung, hat sie kein Deckt oder kein...
Nee, hat Deckt. Das ist halt mein Problem aktuell. Ich bin voll auf dem VoIP-Trip, hab mir da irgendwann mal in der Studentenwohnung, habe ich mir halt auch mal so ein Zipgate-Dingens geholt. Da kriegst du eine Ortsnummer für umsonst. Mhm. Ja, und dann habe ich die einfach immer angegeben, weil es mir immer auf den Sack ging, wenn du dann nämlich mal vom Internet an wieder wechseln willst, dann diese Telefonnummernportierung.
Ja,
ich würde sagen, 93%, also nach wissenschaftlichen Studien, behaupte ich einfach mal.
Nach meinen wissenschaftlichen
Studien, ja. 93% der Zeit sagen die einfach, oh, wir haben deine Telefonnummer verloren, und dann schießen sie dir mindestens eine Kniescheibe raus währenddessen.
Ja.
Dann habe ich gedacht, nee, da habe ich keinen Bock zu, habe das einfach über Zipgeld gemacht, habe mir damals dann eben die Fritzbox irgendwie recht günstig gekauft, weil da gibt's immer diese 1&1 Home-Server, die eigentlich nur gerebrandete Fritzboxen sind, aber die immer subventioniert mit dazu gibt, verkaufen die Leute teilweise günstig. Also hat auch die originale Firmware drauf, nur irgendwie ein anderes Logo drauf gedruckt. Und bin da eigentlich voll mit zufrieden. Also das hat deckt mit drin. Das Problem ist so, WLAN-Telefone gibt's nicht wirklich, weil die zu viel Energie schicken.
Aber sind auch alle scheiße. Also ich hatte mal eins, dann das ist so
ich
scheiße.
Ich benutze tatsächlich das Deck gar nicht mehr. Also ich hatte eine Zeit lang ein Deck-Telefon, ich benutze es nicht mehr. Erstens ist es ja sowieso scheiße wegen Strahlung und weil es ja eh die ganze Zeit
ist. Nee, Fritzbox hat Echo. Also
ja, dann muss es aber das Telefon können. Meins konnte das damals nicht.
Also da gibt's dieses Fritz-Phone passend zur Fritzbox.
Dann. Genau. Ich habe mir überlegt, ob ich das hole, aber ich meine, das Smartphone hat ja mittlerweile auch so eine App drauf.
Ja, wobei die Qualität ist so der Hammer.
Aber das rauscht
ordentlich. Ja, also es ist wesentlich bessere Qualität auf einem normalen Handset irgendwie.
Seitdem ich auch eine Festnetz-Flat auf dem Telefon habe, brauche ich das eh nicht mehr. Also
es ist teilweise geht's nicht, weil Konferenznummern zum Beispiel mir im Geschäft, wir haben einige, die Global Meet heißt der Anbieter, ist eigentlich einer der größten. Klingt ein bisschen wie so eine fiese internationale Burgerkette. Das Problem ist, dass Global Meet kannst du nicht vom Handy erreichen. Also selbst die 0800-Nummern, selbst die Festnetznummern sind gesperrt. Rufst du an, sagen sie, diese Nummer ist leider nicht aus dem Mobilfunknetz erreichbar. Bedeutet,
und dann lügt er dich schon an, weil er dir ja gerade antwortet.
Richtig, er stellt dich nicht durch. Und das ist ein bisschen ein Problem. Deswegen muss ich irgendwie einen Festnetzanschluss, irgendwas ZIP-mäßiges haben. Und ist auch ganz nett, dass ich meine alte Festnetznummer, die halt bei irgendwie Unmengen an, keine Ahnung, was weiß ich, Versicherungen oder so, was sonst was hinterlegt ist, die da laufen habe. Nettes ZipGate bietet dir zum Beispiel auch so einen Internetanrufbeantworter an. Also selbst wenn ich sie nicht mehr nutzen würde, würden Leute noch immer da drauf sprechen können. Und ich kriege dann eine MP3 per E-Mail. Aber mein Problem ist eben, dass ich diese Fritzbox habe und es ist sehr schwer davon wegzukommen. Ich habe mir schon überlegt, ich hätte jetzt auch gern sowas mit 5 Gigahertz und ich hätte gern
aber
auch was.
Genau, das kann meine, aber die kann nicht beides gleichzeitig.
Ja, parallel will ich halt, genau.
Ja. Da aber das können die neuen.
Die aktuelle rechts unten kann's, das wäre dann vielleicht was. Mir geht's tierisch auf den Senkel, dass diese mit integriertem Kabelmodem kriegst du nur vom Kabelmodembetreiber, weil die das Modem irgendwie speziell provisionieren müssen. Also die müssen die MAC-Adresse bei sich registrieren, glaube ich, im Endeffekt.
Und das kostet dann halt, solange du den Anschluss hast, irgendwie 5 Euro im Monat.
Das ist so.
Echt?
Ja. Du kannst sie dir auch kaufen, aber sie bieten es dir an für 5 Euro im Monat. Und das ist nicht schlecht, weil 5 Euro im Monat, wenn das Ding 200 Euro kostet, da kannst du ein paar Monate die Box haben, bevor du dann irgendwie, keine Ahnung, upgradest. Und es ist halt, mir gefällt es, dass ich dann weniger Kabel hätte. Also bei Alice war ich da ganz happy mit, dass ich nicht dieses Kack-Modem und einen Router haben muss, sondern der Router ist im Modem, spare ich mir irgendwie 15 Watt oder sowas in der Art, plus ich habe weniger Abwärme, plus ich habe irgendwie weniger Kabel und Strom und nochmal Netzwerkkabel rumliegen.
Plus dieses Kabelmodem ist halt schon sehr hässlich und sehr groß.
Ja,
und also das ist irgendwie, es ist, glaube ich, nochmal eine Nummer größer als mein kompletter Router. Aber ich habe es halt irgendwie im Regal ganz unten irgendwo versteckt.
Ich bin auch mit der Fritzbox, muss ich echt sagen, zufrieden. Also die haben Updates immer gebracht, die haben IPv6, machen sie automatisch nativ.
Also bei der neuen
Firmware. Also auch mit Tunnel raus meine ich
natürlich. Genau, aber bei der neuen Firmware geht's komischerweise, habe ich es nicht geschafft, dass es selber macht, aber du kannst deine Sixt-Daten selber eintragen.
Genau.
Und das habe ich jetzt auch gemacht. Also ich habe bei Sixt, das benutze ich ja schon eine ganze Weile, da meine Daten eingetragen und da den Tunnel-ID eingetragen und
dann kannst du mal schauen, raus. Da gibt's nämlich, es gibt einige Usenet-Server, die so Binärgruppen haben und gratis über IPv6 ansprechbar sind. Nur IPv6, aber dann gratis. Und das kannst du dann einfach eintragen und dann läuft es perfekt. Und auch recht schnell, erstaunlicherweise. Also die Six-Tunnel geben da irgendwie was her.
Also da kann man auch ausprobieren. Radiotux ist auch über IPv6 erreichbar. Also auch radiotux.de gleich direkt.
Mit und ich hab, vierfach A-Record oder wie?
Vierfach, ja, genau. Ist einfach,
vier,
vier, ja, genau. Ja. Dual-Stack IPv6 und cool. IPv4. Und wenn jemand IPv6 zu Hause hat, kommt er ja automatisch mit IPv6 raus, weil IPv6
dominant ist.
Dominant ist, genau.
Sehr gut.
Und ich hab letztens gesehen, es gibt tatsächlich irgendjemand, muss ich nochmal einen Link rausholen, irgendjemand baut so eine Liste, die Top 10.000 Webseiten,
oh yeah,
die irgendwie mit IPv6 enabled sind, und wir sind tatsächlich, ja, auf Platz 6000 oder
gab's
sowas.
Gab's dann sehr gut.
Vor einer Weile mal so ein Hoax, wo einer gemeint hat, er bietet irgendwie terabyteweise Porn an, aber nur über IPv6, um die Verbreitung zu fördern.
Und dann gab's kein Porn.
Da gab's kein Porn.
Nein! Ja. Da kannst du ja immer noch Google tanzen sehen, irgendwie IPv6google.com, da wackelt Google so hoch und runter.
Ja.
Und da gibt's auch die Schildkröte. Ja, die Kame.
Ja, Kame, ja. Hatten wir schon, können wir aber noch verlinken. Wir hatten irgendwann vor einiger Zeit
mal Fall. Es ist komisch, es gibt für diese Fritzbox aber keine Alternative. Es gibt keinen weiteren Router, der nicht irgendwie 600 Euro kostet, der deckt kann, erstmal so standardmäßig. Also es gibt einige, die irgendwie SIP können, aber dann, ich habe keine Ahnung, wie die das überhaupt weiterleiten.
Seriell wahrscheinlich,
ja. Ja, nee, achso, nee, da kannst du einfach dein normales Telefon reinstöpseln irgendwie, was ja...
Kannst du bei der Fritzbox ja auch machen.
Ja, genau, könntest du auch, aber also das, ich hab's dann schon gerne, wenn ich dann nicht noch irgendwie ein extra scheiß Telefon hab, weil die Fritzbox macht das echt gut. Du kannst auch, also ich hab mehrere, ich hab vom Geschäft einen SIP-Anschluss, bedeutet, wenn ich irgendwo bei Hotlines anrufen will für, keine Ahnung, eine Fluggesellschaft oder so, dann rufe ich halt auf die US-Hotline an, weil die immer kostenlos ist, während sie in Deutschland irgendwie eine 0900-Nummer haben, die Schweine. Und dann kann ich einfach mit der US-Nummer anrufen und fragen sie gar nicht erst blöd. Und da kannst du also echt mehrere SIP-Accounts problemlos verwalten. Das Handset ist nicht so schlecht. Also gibt's Fieseres. Und es gibt leider keine Alternative. Also ich hätte gern was irgendwie, hab mir überlegt, so ein Apple-Ding zu kaufen, weil dann halt Time Machine zuverlässig funktioniert, weil es halt vom Hersteller kommt. Aber dann müsste ich mir irgendwie für wieder was anderes Voice-over-IP-artiges suchen. Und es gibt einfach nichts Anständiges. Es gibt so Tischtelefone, die sind ganz gut. Es gibt keine Mobiltelefone wirklich, die anständig SIP machen würden und gleichzeitig irgendwie deckt. Ja. Und ist ein bisschen schade. Und jetzt, ich bin jetzt halt am Überlegen, wenn ich wirklich die 5 GHz haben will, weil ich auch immer schnell Backups machen will.
Dann eine neue Fritzbox. Also ich bin echt auch zufrieden mit der.
Also Support ist gut, Updates kommen immer nach, deswegen, ja, ist es ganz nett.
Selbst für die 7270, die ist jetzt auch schon wieder 3
Jahre
alt.
Das Problem ist, diese Kack-Leute von KabelBW geben dir halt nicht die rechts unten des Modells, sondern die geben dir eins drüber, was dann nicht 5 und 2,4 GHz gleichzeitig kann. Und dann ist auch wieder so, Leute.
Warum nur?
Ja.
Gerade zu AVM und Fritzbox nochmal. Heute kam ein Urteil rein. AVM wollte irgendwie verbieten, da die Firmware zu ändern. Und da das ja alles Linux-basiert ist, ist das GPL. Und da haben sie jetzt verloren. Also die Firmware darf man durchaus, weil sie ja unter der GPL steht.
Ja, aber sie machen verändern. Dann so ein riesiges Banner, so, das ist unsupported, was du gerade machst. Und du.
Das machen sie standardmäßig, wenn du zum Beispiel Telnet freischaltest, ja, um deine, genau, DNS-Server zu ändern. Ich habe es in meinem Blog, wie das geht. Das ist der Post, der am meisten Besucher bekommt. Echt? Überhaupt. So Fritzbox, Telnet, ja, enable. Und dann musst das du halt...
Kannst du auf der Tastatur, ne?
Richtig, genau. Mit dem Handy machst du irgendwie *6037 Raute, ja, und dann, genau, geht es. Dann sagt sogar das Handy irgendwie Telnet enabled. Ich so, ja, yes.
Du kannst, also, du kannst auch... Hol dir auch Kaffee, das Telefon.
Wirklich?
Ja, gibt's auch eine Tastenkombination, wo er dir einfach nur Kaffee holt oder sowas.
Sehr gut. Ja, das Telefon kann auch irgendwie so Podcasts und E-Mails abrufen, aber will keiner benutzen so. Also ist ein bisschen schlecht. Aber theoretisch könnte er... Ich habe da mal Internetradio, irgendwie Deutschlandfunk, kannst du damit hören. Und dann, ich tue das Telefon immer gern, wenn ich irgendwie gerade nichts anderes zu tun habe, einfach in meine Tasche, Tastensperre rein, Lautsprecher an, und dann kann ich durch die Wohnung laufen und dann folgt mir mein Radio quasi. Oh, das ist ganz nett.
Okay, also IPv6 benutzen, sucht euch euer Netzwerkes-Equipment.
So, eins noch, so, Fritz. Ja. Fritz, also Free wie Free und dann CZ wie, ja, Fritz.
Das ist ein kleines Mac-Programm.
Ist ein Add-on für, ist ein Add-on für die Fritzbox, wo zusätzliche Sachen macht. Weil da läuft ja Linux drauf und du kannst ja auch per Telnet drauf gehen, also per, ja, Default. Und Fritz ist quasi, dein Webinterface sieht noch genauso aus und dann ist rechts unten so, ich glaube, Fritz.org ist ein kleiner Button, wo Fritz steht. Und dann kannst du dir irgendwie, wenn du lustig bist, noch einen Torrent-Client drauf machen, was ich nicht machen würde, wenn ich damit telefonieren will, aber du kannst dann irgendwie so zusätzliche Erweiterungen machen und wahrscheinlich auch dann irgendwie und den DNS-Server.
Und so dazu.
Genau, hieß früher Dani Sahne-Mod, glaube ich. Oder so.
Das halt
warum?
So. Weil es ein deutsches...
Verlinkt das.
Aber es ist einfach deutsch, Fritzbox ist deutsch und deswegen ist es auch deutscher Name. Ich finde, das passt Dani Sahne.
Ja.
Dazu gab es ja dann auch die Horstbox von D-Link oder sowas.
Stimmt,
ne?
Ja.
Stimmt. Das gab es auch noch.
Traurig.
In Sachen IPv6 Tunnel.
Finde ich super.
Ich habe da wieder, ich habe den Provider wiedergefunden, wo man sich so 6RD-Tunnel holen kann. Das ist tunnelbroker.net. Wird irgendwie gesponsert von Hurricane Electric Internet Services. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie vertrauenswürdig ist. Also im Zweifelsfall
Hurricane Electric ist riesig. Ist,
also im Zweifelsfall einfach mal Krypto drüber sprechen.
Und die machen das auch schon ewig lang.
Hört sich auch super legit an.
Da, also da muss man, glaube ich, auch irgendein Skript laufen lassen, was denen dann deine aktuelle IP-Adresse irgendwo einträgt, damit die dich auf den Tunnel drauf lassen. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, das bekommt man hin.
Felix wollte noch seinen Switch vorstellen.
Achso, genau.
In zwei Worten.
Der Switch ist ein Gigabit.
Gigabit.
Jillion Bit.
Genau. 8-Port Switch von TP-Link auch.
TP-Link. Toilette, egal.
Ja.
Die TP-Firma Bang.
Okay, ja. Genau. Und also das ist halt ein Gigabit-Switch unmanaged, aber der ist halt super cheap dafür, dass der irgendwie 8x Gigabit-Port hat. Der kostet 25 Euro. Mhm. Steht jetzt hier gerade im Check und macht gerade Gigabit, weil es wichtig ist, dass man immer schnell das Ethernet hat. Ich meine, da kann man eigentlich nichts falsch machen und der funktioniert halt. Das geht nicht kaputt.
Ja, ich habe einen anderen, der ist zwar gerade ein bisschen teurer, 37 hier, Asus Giga XGXD1081, auch 8 Ports.
Das sind noch Namen für Produkte, ne?
Damals.
Ich frage mich auch, ob da keiner erwürgt wird, irgendwie von so einem Marketingmenschen.
Von dem Namen einfach. Einfach mal mit einem nassen Lappen ins Gesicht schlagen.
Richtig.
Immer wieder, gerne.
Ja, der ist, tut auch seinen Job, Gigabit, leuchtet nicht stark, sondern schön unauffällig, ist weiß, steht auf meinem Desktop rum und auf meinem Schreibtisch rum.
Ja, lange Strandspaziergänge. Ja.
Okay. Sieht einfach toll aus und er meint, er ist irgendwie super öko, weil er irgendwie, wenn er die Ports nicht braucht, sie abschalten kann. Aber das macht die
Fritzbox. Da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Gigabit-Switches. Also da gibt es welche, die saugen dir echt 30 Watt weg und dann gibt es welche, die irgendwie so 8 benutzen.
Ja, also das Teil macht auch so Eco-Green-Kram, dass es ausschaltet und es funktioniert. Ja. Weil ich habe schon oft gelesen, wenn die sowas haben, dass dann auf einmal irgendwie kaputt ist und du dich nicht mehr connecten kannst oder irgendwie Verbindungsabbrechen, aber das gibt's bei dem also noch nicht mitbekommen.
Okay, dann lese vor. Achso,
nee, hast du
auch
noch einen Switch? Ich habe auch noch einen Switch, aber ich habe so einen.
Der steht nicht drin.
Ja, der steht nicht drin, weil der macht manchmal komische Dinge, aber ist halt so ein Netgear mit 5-Port, der ist irgendwie klein und das war's aber.
In jeder Hinsicht unterlegen, gut.
Er ist klein, aber er ist aus Metall. Ich kann dir einen Kopf schlagen. Dann
klein, aber hart.
Ah, das ist das Teil, was hinten den Stromanschluss hat und vorne die...
Genau, Felix hat den gleichen.
Ja. Genau, ich meine, das war... das.
Ach so, ihr habt euch doch letztens gefragt, was man mit dem ETH-Tool macht.
Nee, haben wir uns nicht gefragt.
Doch, hatten wir.
Doch, hattet
nicht, ihr. Also, wir hatten es geklärt einfach.
Ja.
Und deswegen ist jetzt fertig, du musst es nicht wieder
ansprechen. Nee, gerade wollte ich sagen, ich hatte nämlich mit dem Switch mit meinem Arsch Linux ab und zu Probleme. Und musste dann die Netzwerkkarte resetten, damit der da einen Link gefunden hat. Und sowas macht man auf dem Rechner mit ETH-Tool zum Beispiel. Ja.
Also das brauchst
du bei ETH-Tool ist einfach super, weil du kannst
also Werte setzen. Genau, du machst zum Beispiel ETH-Tool -T und dann resettet der die erst und testet dann irgendwie die Netzwerkkarte durch und danach ging es wieder.
Ja. Also das brauchst du bei dem
TP-Link nicht. Ich hatte auch mal einen bestimmten Treiber, der wollte einfach nicht in Gigabit schalten, also es war Sky 2 oder sowas. So und nur wenn ich mit ETH-Tool irgendwie TX oder RX irgend so ein Dingsbums ausgeschaltet habe, irgend so eine Überprüfungs- oder Dingsbums, dann hat er plötzlich Gigabit gemacht.
Qualitätssoftware,
ich weiß nicht mehr, was es war. Aber ich konnte auf jeden Fall mit ETH-Tool ein bestimmtes Feature ausschalten über Ethernet und dann ist er auch in Gigabit gegangen. Also ETH-Tool ist auf jeden Fall angucken.
Ja. Also meinen Switch habe ich da nicht verlinkt, weil ich das Gefühl habe, dass der manchmal irgendwie
kaputt ist.
Ja, manchmal macht er auf manchen Ports nur 100 Mbit, manchmal muss ich irgendwie rausziehen und wieder reinstecken, dass es dann wieder funktioniert.
Das reinpusten, so wie bei Super Nintendo früher.
Ja. N64.
Ja, und ich war jetzt irgendwie keine Ahnung. Ja. Meistens hat er ja dann doch funktioniert und irgendwie brauche ich ihn mittlerweile, seit ich das schnelle WLAN habe, auch nicht mehr so oft. Also, ja.
Gut, der ist nicht so gut, Lesefu.
Bin ich der Einzige?
Ja, du bist der Einzige.
Was ist denn dieses Asus-Dingsy?
Das haben wir doch besprochen.
War das deine?
Nee, das ist der Switch von Ingo.
Achso, das ist der, den hatten wir nicht besprochen.
Doch, ja, doch. Hat er doch gerade erzählt.
Der steht,
der steht auf dem Schlagtisch.
Lange Spaziergänge am Strand.
Achso, Ding, ja, dieses Spaziergänge. Das hat mich so ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen.
Du bist deinen Kopf einfach spazieren gegangen, oder?
Ja, nachdem du das so schön erzählt hast.
Gut. Ja, okay.
Ich habe hier eine ganze Reihe von Blogposts. Und zwar von einem Menschen namens Jeff Wofford.
Gesundheit.
Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Da geht es drum um A Programmer's Greatest Enemy ist der erste Post. Also da geht es quasi darum, wie man irgendwie in einer Aufgabe stecken bleiben kann und wie man da wieder rauskommt, also so mental. Und er erklärt da in seinem ersten Post, erklärt er, um was es da eigentlich geht und warum das so ein großes Problem ist und warum das unsere Produktivität so sehr einschränkt, wenn wir in irgendeinem Problem festhängen. Am zweiten Post, den muss ich gerade mal kurz anklicken. Im zweiten Post, Four Kinds of Stuck, da geht es darum, auf welche Arten kann man irgendwo feststecken und nicht mehr weiterkommen und was kann man dagegen tun, um da wieder rauszukommen. Und beim dritten Post, Keep Taking Steps Forward, da geht es einfach darum, wie man sich mental aufs Vorwärtsgehen einschränkt und nicht irgendwie an Problemen rummacht, die einen gerade eigentlich gar nicht zu interessieren haben und irgendwie, also ja, so.
Ja.
Alles drei super geschriebene Artikel, die kann man sich mal einzeln oder hintereinander durchlesen, lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, Mimimi, rumheulen, ich musste jetzt so einen blöden, komischen TAN-Generator-Dingsbums von meiner Bank bestellen. Oh. Sie haben mich nicht mehr einloggen lassen in mein Online-Banking, wenn ich nicht...
Welche Bank?
So eine Sparkasse halt.
Oh. Hast du immer noch nicht deine Bank gewechselt?
Nee. Ich habe meine gewechselt.
Nee, das Konto ist halt kostenlos.
Ja, und? Alle Bankkonten sind kostenlos.
Nee, alle guten Bankkonten.
Ja, alle. Also...
Ja, wo steht dir auch ein Taschenrechner?
Ach, Leute.
Das sieht aber sogar größer aus.
Das ist kein Taschenrechner, das ist ein TAN-Generator.
Ja, ich habe auch einen TAN-Generator, der ist von Apple. Da kriege ich immer SMS drauf, wenn ich einen TAN brauche. Problem gelöst.
Also ich habe auch so einen TAN-Generator, der nennt sich Entschlüsseln von meinem Papier.
Ja, habe ich auch. Ja,
das
von der alten super. Bank.
Das ist einfach so cool. Genau, ich wollte das ja auch behalten, meine iTANs, aber jetzt habe ich irgendwie so ein Ding hier.
Hast du einen Taschenrechner?
Du hast
einen anderen Taschenrechner.
Der meine hat noch einen Taschenrechner.
Der hat einen RSA-Fu. Der Ingo, wahrscheinlich irgendwie intern.
Nee.
Ich wüsste davor halt.
Ach, das ist einer mit dem Flackern.
Das ist ein reiner Flackern.
Ah Gott, Flackern.
Das ist ein reiner SCT.
Ja. Nee.
Und wie flackert der?
Nein, die Webseite flackert. Und
genau, die übertragen Daten über schwarz-weiß Austastungen.
Nein, hör auf.
Felix, guck mal, hier sind Sensoren.
Gott, aber du hast doch schon einen Taschenrechner vorne dran, du brauchst doch das nicht mehr.
Die Tastatur, die braucht man eigentlich gar nicht.
Oh nein!
Das ist teilweise, wenn der Server überlastet ist, musst du RSA hier von Hand ausrechnen. Und dann, was ist denn ihr Exponent? Moment.
Ja, nee, das funktioniert
halt irgendwie so. Folgendes Paket ist verschlüsselt.
Du gibst halt irgendwie deine Überweisungsdaten ein, die du überweisen willst. Und... Dann fängt halt irgendwie dein Rechner an zu flackern und du musst dann irgendwie deinen TAN-Generator davor halten.
Und deine Karte reinstecken, ne?
Und die Karte reinstecken und der merkt dann gleich, die Kontonummer und die Bankleitzahl des Gegenübers, die fließt halt auch gleich in die TAN mit ein, sodass das halt nur für diese eine Transaktion gültig ist.
TAN-Jack-Opt heißt also der, ja?
Das
TAN-Jack-Porte quasi.
Und alles nur, weil so ein paar Idioten nicht mit TANs umgehen können. Und sie irgendwo bei Leuten eingeben und ihre Bankkonto leer.
Ja, ich finde, dieses TAN-System ist halt inhärent kaputt, weil es halt schon Leute quasi, bevor irgendwelche Aktionen feststellen, autorisiert, diese Aktion durchzuführen. Das ist einfach falsch. Also ich finde diesen Generator jetzt auch scheiße, ganz ehrlich. Aber
es ist, vor allem musst du ihn immer mitnehmen,
ja, den Taschenrechner. Ja, und dann muss man auch noch, je nachdem, was für einen Monitor und was für eine Auflösung man denn hat, muss man dann auch noch dieses Flackerfeld resizen, damit es genau da auch vor den
vor
den TAN-Generator passt.
Das ist so ein Fail.
Bisher war ich bei der DKB, da gibt's einfach eine Papierliste, womit ich eigentlich zufrieden war. Dann verschlüsselst du irgendwie, scannst du ein, machst eine PDF drauf, verschlüsselst irgendwo und dann hast du es auch.
Genau.
Und jetzt bin ich zur DAB-Bank gewechselt oder bin gerade dabei zu wechseln. Die schicken einem SMS einfach, was ich noch cooler finde, um ehrlich zu sein. Weil ich habe mein Handy immer dabei. Also wenn ich irgendwann mal eine Überweisung mache, während mein Handy kein Netz hat oder leer ist.
Ja, darum habe ich ganz komisch.
Ich glaube, dieses hässliche Plastikding sie in meinem Rucksack.
Ja. Also ich würde keine Überweisung machen, wenn ich nicht einen Computer vor mir habe.
Ja, aber also da finde ich halt die ITAN ganz praktisch, weil da muss ich nicht, dann kann ich bei jedem beliebigen Computer mich mal kurz einloggen. Und ich krieg's halt aufs Handy, was dann, dann brauche ich keine Listen, die gehen nie leer.
Ja, bei Online-Banking, bei irgendwelchen Computern ist auch schon
ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber
Das hört dann auf.
Da muss ich nicht mal mehr eine Liste haben, weil dann schicken die ja wieder eine neue, wenn die alte leer ist, du musst die freischalten.
Und als nächstes nehmen sie irgendwie ihre Scan.
Ja, und ich meine, also dieses Handy-Tanzzeug ist echt super. Da müssen die halt irgendwie pro SMS wahrscheinlich irgendwie 4 Cent oder 3 Cent zahlen.
Musst aber du nichts bezahlen?
Ich nicht,
weil es gibt auch die Anbieter, die halt sagen, ja, du musst dann 70 Cent.
Ja, das sind aber da bin ich mit der DAB eigentlich recht zufrieden. Die haben auch einen super Service. Also ich mache einfach mal Werbung für die.
Ja, pick doch heute einfach mal die DAB-Bank.
Kann ich machen, aber ich habe noch ein Mimimi vorher.
Oh, na gut, dann geht's nicht.
Dann mache ich. Ich pick einfach nachher. Oder gibt's noch was zu sagen?
Nee, gibt's nicht zu sagen. Genau. Ich wollte nur rumheulen, dass man diese Dinger hier kaufen muss. Das kaufen? Scheiße.
Ja, die kosten 15 Euro oder so. Ja,
hat nur 10 gekostet.
Aber also mein Taschenrechner war billiger.
Genau, den gab's umsonst als Werbegeschenk irgendwo. Dass du diesen Scheiß erst.
Sparkassenservice,
dass
ne?
Du diesen Scheiß
und Geld.
Einfach. Dass Echt? Du diesen Scheiß dein, kaufen Alter. Musst und dass sie dich irgendwie zwingen, dieses Ding jetzt ständig mit dir rumzuschleppen.
Also ich hätte da schon die Bank gewechselt. Also wenn meine sagt, okay, wir haben jetzt kein Papier mehr, dann gucke ich zu der nächsten Bank, die Papier hat. Weil das ist einfach super cool.
Ja,
halt von mir aus SMS da, das kann ich auch
wie
noch
sagen. Per SMS okay. Oder so. Ich meine,
warum hast du eigentlich keine SMS?
Das ist eine gute Frage, weil das meine Bank nicht auswählen. Anbietet.
Genau.
Ich würde einfach die Bank wechseln.
Dann ich die Bank wechseln.
Das wäre so cool.
Also bei manchen Banken kannst du es auswechseln.
Das ist dann wieder so ein Riesenaufwand mit,
ich
muss dann alle. Muss dann
ein Wochenende mal.
Ja. Durch. Ich muss einfach alles,
nur
was
eben
da Geld drauf macht und was da wieder Geld runter tut, alles umstellen.
Das ich habe da Gott sei Dank eine Checkliste, wo ich das immer eintrage. Ja,
und ich habe meine Checkliste nennt sich irgendwie Bankauszug. Und dann siehst du, wer macht da Geld rein? Wer
holt es monatlich? Dann gibt es so
jährlich Sachen. Das ist nervig. Nee, ist ja, dann gibt's halt irgendwie mal eine Rücklassschrift, aber das wär's mir wert. Was mich nervt, sage ich jetzt einfach mal, ne? Die Ausweis-App. Ich habe so einen schicken neuen Personalausweis und ich bin ja gerade dabei, so Banken zu wechseln. Und das ist ja das Geilste, was dir passieren kann. Auch irgendwie, ich habe mich jetzt mal bei, was war es, myschufa.de oder so. Also die Online-Auskunft von der Schufa. Kannst dir selber reinschauen, was da passiert.
Ja. Kostet halt irgendwie 14 Euro.
Einmal im Jahr ist gratis. Ich habe jetzt 14 Euro.
Nee, doch, natürlich.
Sie müssen die einmal im Jahr gratis zur Verfügung stellen.
Aber da musst du...
Ist mir egal, wenn es 10 Euro kostet.
Ja, da musst du es ausfüllen.
Ist einmal ein einziges Mal 10 Euro, ne? Nicht jährlich. Das ist dieser Online-Service.
Ja, genau. Genau, aber wenn du es kostenlos haben willst, musst du es ausfüllen und hinschicken.
Ja, ist mir auch egal, 10 Euro.
Dann ist es nicht online, ich wollte nur den
Genau, aber da gibt's, es gibt dann auch noch, also mit den 10 Euro, die ich da zahlen musste, habe ich auch irgendwie ein Jahr lang einen SMS-Service, wo die mir jedes Mal was schicken, wenn sich was für meine Schufa-Score tut. Ist ganz nett, wenn irgendjemand in deinem Namen eine Kreditkarte aufmacht oder so, dann kriegst du das mit.
Und kannst nichts dagegen tun.
Richtig, dann rufst du einfach mal bei der Kreditenfirma an und sagst nein. Auf jeden Fall, da kannst du dich dann zum Beispiel mit deinem Personalausweis anmelden oder legitimieren. Ah! Könntest du auch bei, in Flensburg kannst du nachschauen nach deinen Punkten.
Ich habe keine, das weiß ich.
Ich habe irgendwie welche, aber ich weiß nicht wie viel. Deswegen werde ich da nachschauen. Aber das Problem ist halt, diese Ausweis-App. Du brauchst also diese behinderte Ausweis-App, weil es da wohl keinen anständigen Standard für gibt, so wie sich das anhört.
Für Linux gibt es garantiert auch keine.
Doch,
Wine.
Das ist das Komische.
Doch, Wine.
Nee, sie haben eine Ausweis-App für Ubuntu und sie haben eine für Windows, aber nicht für OS X.
Ja, das ist die richtige in Betriebssysteme.
Ist einfach. Halt jetzt so mal von der Frage her, ich finde es ja super, dass die das für Linux haben, aber dass die da eine höhere Priorität drauflegen als OS X.
Richtig. Ich glaube, das war einfach schon fertig.
Einfach so vom Benutzeranteil. Und das Komische ist dann noch, wenn du das schon auf Linux hast, was ja prinzipiell ein POSIX-System ist, ein Port von Linux auf OS X sollte ungefähr gar keine... Also,
es kommt bestimmt
noch. Ja, sagen sie am Ende des Jahres. Aber es geht mir auf jeden Fall tierisch auf den Sack, dass die das noch nicht haben.
Mir geht das Ding hier auch auf den Sack, dieses kleine.
Richtig.
Taschenrechner.
Auf jeden Fall freu ich mich daraus, wenn ich mal nicht ein Postident-Verfahren machen muss, sondern einfach online sagen kann, hier, das bin ich. Und da gibt es dann auch irgendwie...
Dafür hast du deine Seele verkauft, ne?
Ja, bei Postident zeigst du trotzdem deinen Ausweis den Leuten bei der Post. Also ich weiß nicht, ob ich einen Post lieber...
Fingerabdruck musst du nicht abgeben.
Nö, muss nicht.
Aber...
Das,
Außer willst du in
kannst,
USA,
kannst du,
oder?
Nee, kannst du ja. Nee, USA ist ja Reiseausweis.
Genau.
Reisepass. Da musst du sonst.
Und weil sobald du einreist,
sonst dürfen deine Finger nicht einreisen, dann werden die abgemacht vorher.
Ja, finde ich gut.
Richtig.
Weil ich hasse meine Finger.
Kommst du einfach ohne Finger rein.
Nee, auf jeden Fall die Ausweis-App nicht für OS X ist einfach so.
Ja,
wie schwer kann es denn sein, so eine, ich meine, die haben da sicher T-Systems 200 Millionen Euro gegeben. Mach mal, also wir können stark davon ausgehen, dass die außer Security Systems, weil die einfach die Ausschreibung gewinnen. Und dass die das nicht hinkriegen, ich meine, die App macht ja nichts. Ist ja nicht, als ob die irgendwie ein Betriebssystem bauen oder einen Word Processor. Die App nimmt nur Daten von diesem Kack-Lesegerät an,
also das über USB dran steckt.
Die müssen
erst mal,
aber die müssen erstmal ein Gremium bilden und drüber nachdenken, was sie denn eigentlich tun wollen und so.
Genau. Richtig, dann müssen sie das Enterprise-mäßig hier
erstmal.
Personalausweis-App in Zusammenarbeit.
Oh, Deutsche Telekom Laboratories in Zusammenarbeit mit T-Systems.
Oh, T-Labs, oh mein Gott.
Ich. Ja, Darmstadt News. Mona macht den neuen, wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall versauen es die nach wie vor bei allen großen Projekten, die sie jemals gemacht haben. Also, würde ich einfach mal so behaupten.
Einfach mal sagen,
Und es geht mir tierisch auf und sagt nicht für macOS. Und die haben es für Linux. Und es ist,
also,
ich weiß nicht, in was sie schreiben.
Also, die Prioritäten sind auf jeden Fall richtig.
Ja. Also,
ich habe keinen so einen Ausweis.
Die sind einfach gnadenlos. Ich finde, bevor sie irgendwas releasen, sollten sie einfach alles fertig haben. Ja. Und es kann auch nicht so schwer sein. Ich hack das denen am Wochenende runter. Da
Und dann gibt es eine iOS-App.
Ja, richtig.
Also wenn sie mir da 40 Millionen für geben, mache ich so.
Ja, am Wochenende einfach mal.
Ja.
Gut, muss mal wach bleiben. Aber dafür für 40 Millionen kannst du dir viel
halt
illegale Aufputschmittel kaufen.
Okay.
Nein, dann genau, das ist mein Brand. Flighty.
PHP. Ja. Muss ich weiterreden?
Nö,
das ist einfach,
können wir nicht weitermachen.
Es ist einfach inhärent kaputt alles.
Nee, aber nicht PHP, sondern Fast CGI, ne?
Also
ja, auch, aber das hängt ja an PHP mit dran. Ja, PHP, PHP haben sie doch
jetzt. PHP nicht, ja,
aber im neuen PHP haben sie doch jetzt endlich GoTo dazu gefügt. Ich meine, das wird ja nur besser jetzt.
Richtig. Das ist so neu auch nicht mehr. Das war PHP 5.3, das ist irgendwie schon 2 Jahre alt oder so.
Ja, perfekt. Das siehst du mal, wie neu die sind.
Ja, das Lustige ist, in den Docs, als es released wurde, haben sie tatsächlich den XKCD mit reingemacht mit den Raptoren.
Ja, und? Ja. Haben sie gewonnen?
Nein.
Oh.
Sie wurden von Raptoren gefressen, weil sie es benutzt haben.
Das heißt, es gibt jetzt keine Entwickler mehr für PHP.
GoTo hat seine Berechtigung manchmal, sag ich.
Im Compiler-Bau, aber nicht richtig. In PHP.
Kannst du Compiler mit PHP bauen.
Okay, also PHP.
So FastDJ, warum ist FastDJ doof?
Ich habe gesehen, es funktioniert mal.
Ist es schneller als CGI, habe ich gehört.
Ja, das ist auf jeden Fall schneller als
CGI. Ist auf jeden Fall schnelles CGI.
Wie der Name schon sagt. Die Sache ist ja die, ich betreibe ja da so andere Podcasts unter anderem und bin ja da gerade dabei, meinen Server umzuziehen und so. Und jetzt, oh Gott, ihr macht das ja total schön.
Ja.
Was? Sie formatieren gerade im Doc das Ganze bunt.
Oh, sehr schön.
Das kann man nicht so gut sehen.
Aber ich betreibe da meinen Server, meine Webinfrastruktur mit Nginx, was ja eigentlich auch ein großartiger Webserver ist, der so ziemlich schnell ist und so weiter. Problem ist, der hat halt nicht sowas wie einen Mod PHP, was zum Beispiel der Apache anbietet. Das heißt, man muss da irgendwie PHP extern anbinden, was man im Normalfall über FastCGI macht.
Ja.
Da benutze ich das nennt sich PHP FPM, den PHP Fast CGI Process Manager. Und das ist eigentlich ganz nett, weil wenn es denn funktionieren würde, wäre es einfach ein Tool, mit dem ich einen Masterprozess starte, der dann ein Socket aufmacht, also irgendwie ein Unix Domain Socket oder eine TCP-IP-Verbindung auf TCP-IP-Socket auf Localhost. Und dann kann ich damit mit meinem Nginx draufgehen und der liefert dann die PHP-Seiten aus und das sollte schnell gehen, theoretisch.
Ja.
Was jetzt allerdings in Kombination mit WordPress manchmal passiert ist, dass einfach einer der Prozesse abkachelt, nicht neu gestartet wird und der Webserver dann nur noch HTTP 500 Seiten ausliefert.
Ach, schön.
Ja, und ich habe momentan, also ich habe da schon Debug-Level hochgestellt und habe die Logs extra nochmal ich habe die Log-Files dann nochmal extra in einzelne Dateien reinschreiben lassen, dass ich das ein bisschen unterscheiden kann. Und irgendwie sagt er dann irgendwie im Log exit with code 1 und das war's dann. Und ich weiß jetzt momentan nicht so genau, was das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte ist. Also irgendwie geht mein PHP manchmal kaputt und ich muss es dann einfach neu starten. Ich habe mir dann schon überlegt, ob ich da jetzt so einen Cronjob mache, der das alle paar Stunden mal neu startet, aber das ist ja irgendwie auch keine Lösung. Und ja.
Hey, das ist eine Lösung.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist es eine Lösung.
Ja, aber es bekämpft halt das Symptom und das eigentliche Problem. Und das eigentliche Problem ist vermutlich, dass alles, was irgendwie an PHP dranhängt, kaputt ist, inhärent.
Mhm. Ja.
Ja, also ich habe da jetzt auch schon
mir vorgenommen, dass alle Services, die irgendwie momentan auf PHP laufen, wenn es eine Alternative dazu auf irgendwie in Ruby oder in statischen HTML-Seiten oder sonst irgendwas gibt, dass ich das dann umziehen werde. Ich beginne jetzt mal mit meinem Blog, den ich von einem PHP-Content-Management-System auf Octopress umziehen werde. Und ich hoffe, ich finde auch noch sowas für Podcasts und für andere Dinge, ja, weil ich ertrage es irgendwie nicht mehr.
Habe ich auch gemacht, bin ich sehr zufrieden mit.
Ja. Und ja, das Problem an der Geschichte ist halt, selbst wenn man mal einen Fehler findet und man möchte den gern fixen, jeglicher PHP-Code, der mir bis jetzt unter die Finger gekommen ist, ist so furchtbarer Spaghetti-Code. Mhm. Da hat man eigentlich keine Lust drauf. Mhm. Also gerade so, wenn man mal WordPress-Plugins angeguckt hat oder sowas. Also ich weiß nicht, was die Leute, ich meine, das sind irgendwie self-contained Plugins, die irgendwie ein paar definierte Hooks benutzen. Das kann man doch nicht so furchtbar machen.
Siehst du doch. Ja. Können sie halt schon, weil so ein Plugin ist und niemals durch einen Code-Review-Prozess durch muss oder so, um irgendwie aufgenommen zu werden. Nee, das ist schon hart. Also da muss ich auch sagen, ich bin mit Octopress sehr zufrieden. Er macht aus dem Blog ein statisches HTML. Und dann muss ich nicht mehr einen Server haben, sondern ich habe es einfach bei Amazon S3 hochgeladen. Seitdem die seit neuestem irgendwie ihre quasi eine Index-HTML ganz normal bedienen können über den DNS-Namen. Bedeutet, ich habe Kosten von so grob 10 Cent im Monat, weil so Blog, da kommt nicht viel Traffic bei rum. Plus ich habe meinen Blog, habe mir einfach noch CloudFront davor geschalten, dann zahle ich irgendwie 15 Cent im Monat, aber habe ein Content Delivery Network vor meinem Blog. Bedeutet, Leute in Asien kriegen das genauso schnell wie Leute in irgendwie West-USA.
Was bei deinem Blog ja natürlich unbedingt notwendig ist.
Ist egal. Erstaunlicherweise ja, da kannst du sehen, wie viele Leute aus Asien da drauf zugreifen.
Das sind bestimmt 3.
Mindestens, wenn nicht sogar mehr.
Wenn nicht sogar 4.
Richtig. Nee, und das ist halt einfach, dann habe ich keine Sicherheitsupdates, ich habe keinerlei Probleme, Kommentare laufen über Discuss, das ist auch ganz okay.
Ab in die Cloud.
Richtig. Super. Und du kannst halt auch jeden beliebigen Hosting-Provider dann nehmen, wenn du einfach nur statisches HTML ausliefern musst.
Ja, zum Beispiel GitHub.
Richtig, zum genau. Beispiel. GitHub Pages ist auch, Octopress ja auch standardmäßig an.
Ja, also bei GitHub Pages ist ja tatsächlich so, dass die für Generierung von HTML-Code Jekyll benutzen, was ja auch von Mojombo dieses Mal, von Tim Preston Werner heißt er, glaube ich.
Ja.
Also einem der GitHub-Gründer geschrieben wurde und Octopress ist quasi nur ein Satz von Plugins und Themes auf Jekyll obendrauf.
Richtig.
Und das kann man praktisch so in der Art genauso auf GitHub-Pages benutzen. Mhm. Ja, ich habe mir mal die APIs von Jekyll ein bisschen angeguckt und das ist halt auch cool, da kann man relativ einfach eigene Befehle und eigene Tags und so weiter mit einfügen, mit denen man dann lustige Sachen machen kann. Wenn ich mal irgendwie ganz viel Zeit habe, versuche ich da mal irgendwie einen Podcast-Support reinzupatchen. Das wäre halt nämlich schon sehr schön. Ja, weil dann hätte man irgendwie, dann könnte man von mir aus auch die Kommentare über Discuss machen und sonst den Feed und alles Mögliche kann man dann von Octopress generieren lassen und dann hat man diesen ganzen PHP-Rotz da hinten dran nicht mehr.
Genau, musst du im Grunde keinerlei Infrastruktur mehr maintainen, keine Sicherheitsupdates für PHP genau. Einspielen und
einfach die Podcasts auf den Server hochladen, das HTML auf den Server hochladen und das war's dann. Bis zum nächsten Podcast.
Richtig.
Ist halt nur ein bisschen ein Problem, wenn man dann Artikel im Team editieren muss. Also da muss man sich halt nochmal was ausdenken. Aber
richtig, du kannst es ja auf GitHub drauf tun und dann können die Leute da, keine Ahnung, wenn es nicht kollaborativ genau. Passieren muss, einfach forken und sonst was.
Das sind ja nicht alles Entwickler, zwangsweise. Also da muss man den
anstellen, die Mädchen. Du kannst ja HTML reinschreiben.
Ja.
Gut, sind für Nicht-Entwickler. Ja.
Okay, Pech. Dann zu den Picks dieser Woche.
Du bist also,
soll ich anfangen?
Sherlock,
genau. Ich wollte mal wieder ein paar Serien vorstellen und eine, die ich in letzter Zeit geguckt habe und die ich großartig finde, ist Sherlock, ist aber nur so eine kurze Serien, gibt nur 3 Folgen, dafür sind nur die Folgen relativ lang, nämlich 1,5 Stunden, ist eine britische Serie und lief zwar schon im deutschen Fernsehen auf ARD oder im Ersten, aber trotzdem, wer es noch nicht gesehen hat, wer es damals nicht geguckt hat oder wer überhaupt gar keine Ahnung hat, wovon ich rede, Sherlock, nette Serie, unbedingt angucken und wer mehr dazu hören will, wir haben auch eine
Retina-Cast. Tatsächlich heute vor ungefähr 2-3 Stunden auf den Release-Knopf gedrückt.
Genau.
Release.
Also really. Da kann man ganz auch nochmal eine Stunde nachhören, warum das irgendwie toll ist und warum man sich es irgendwie angucken sollte.
Genau.
Dann
also, den Link zum Retina-Cast haben wir hier auch mit drin. Ja.
Genau, steht in den Shownotes. Dann zweiter Pick, den ich rausgesucht habe, ist ein kleines Kommandozeilenprogramm, LSHW. Ich wüsste nicht, wie man das zusammen aussprechen kann. List Hardware. List Hardware soll es heißen. Und gibt, wenn man es auf der Kommandozeile aufruft, so alles aus, was so in deinem Rechner verbaut ist, von CPU, Motherboard, RAM, was weiß ich, und gibt halt dazu aus, wer es gebaut hat und überhaupt und sowieso. Und wenn man wissen will, was in so einem Rechner so alles drin
steckt. Also auch so Klartext oder nur irgendwie den Device-String, das muss dann irgendwie selber auslesen muss.
Nee, der macht alles. Guck dir das an. Also er sagt hier zum Beispiel den Wender von der Gigabit.
Oh ja, sehr geil.
Ja. Das ist und du kannst auch, wenn du --HTML machst, eine HTML-Ausgabe erzeugen. Also könntest du es auch irgendwie automatisieren, wenn du jetzt ganz viele Rechner hast, das dann irgendwie zusammenziehen oder sowas. Oder wenn du es archivieren willst oder wie auch immer. Also da kann auch HTML oder XML-Ausgaben. Du kannst auch nur einen bestimmten Teil davon ausgeben, weil wenn du es so, einfach so ohne Parameter ausrufst, ist es ziemlich lang. Und also wenn man mal wieder wissen will, was in seinem Rechner so alles drin steckt, dann LSHW. Gut.
Finde ich cool. Habe ich gerade ausprobiert, funktioniert.
Jo. Wir hatten vor irgendeiner Zeit auch mal DMIME-Code oder so, wo man auch so ein paar Informationen rauskriegen kann.
Ich glaube, das hieß irgendwie DMI-Decode oder
sowas. DMI-Decode, genau. Was ein bisschen schwieriger zum Umgehen ist. Und,
also LSHW habe ich immer mal ausprobiert, wenn ich wissen wollte, was für RAM-Riegel ich in meinem Rechner drin habe und ihn nicht aufmachen
selbst
wollte.
Selbst das kriegt der.
So. Krass, ja.
Aber das kann DMI-Decode auch, aber da musst du halt irgendwie gucken, wie ist denn der ewig lange Parameter darum, dass du das da genau das rauskriegst. Und LSHW ist da irgendwie cool. Okay, Flydi.
Ich habe ein Tool, das nennt sich Wandel mit V.
Gesundheit.
Es ist ein Plugin-Manager für Vim.
Oh Gott.
Das ist super cool.
Mein Texteditor braucht einen Plugin-Manager.
Ja.
What? Deiner hat schon integriert, egal was du hast.
Nano?
Oder halt nicht. Ah ja, stimmt. Nee, der kann das einfach so. Der kann einfach so und nichts
der kann,
machen.
Der kann einfach so nichts alles, machen. Genau. Ja, also Vim, da gibt es ja auch viele Plugins, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Also ich meine, es gibt auch Plugins, mit denen man dann irgendwie seine Gmail-Mails in Vim lesen kann, wenn man das möchte.
Braucht man ja. Oder NetHack in Vim, glaube ich.
Kausei,
ja. Aber das ist ja quasi integriert wie alle Shell-Commands.
Ja, das Problem ist, man möchte ja vielleicht seine ganzen Vim-Plugins irgendwie mal auf eine Art und Weise managen, sodass man die im Überblick hat. Man möchte die vielleicht...
Unbedingt.
Ja, also Pakete möchte man suchen können, man möchte sie vielleicht updaten können, man möchte sie in eine Liste schreiben und dann auf anderen Rechnern, mit denen man auch auf dem Editor arbeitet, damit man sie auf dem anderen Rechner auch installieren kann. Und all dies macht Wandel. Ist ziemlich cool. Man kann da in seine Config reinschreiben, Bundle und dann Paketname. Der macht das Ganze über Git. Ist auch auf GitHub gehostet. Und man kann auch einzelne Git-Repositories, also wenn die in diesem Hauptrepository von den Vim-Skripts nicht drin sind, dann kann man da auch ein ganz normales Git-Repository angeben und der installiert es dann gleich in den richtigen Ordner und tut die richtigen Dateien anlegen und so weiter. Und dann kann man das benutzen.
Genau, also ich habe Pathogen, ich glaube, ich habe es sogar schon mal irgendwann angesprochen.
Und macht irgendwie ähnliche Sachen. Mir hat der Haustier das Wandel mal empfohlen, weil der Pathogen auch irgendwann mal getestet hat und für ihn hat es nicht funktioniert. Und das ist, finde ich, ganz schick.
Also das Pathogen ist halt, was ich ein bisschen doof finde, das sind zwei Steps, um irgendwie Plugins zu installieren, aber ist eigentlich auch vollkommen egal. Du musst es nämlich erstmal in irgendeine Config reinschreiben, also in deine Vim-Config irgendwo. Und danach musst du dem Wandel nochmal sagen, dass es jetzt gefälligst machen soll. Ja. Weil, also beim Pathogen ist es halt so, du hast halt dein Plugin-Verzeichnis sozusagen und da schmeißt du Sachen rein und dann geht's halt automatisch.
Der Grund, weshalb das zwei unterschiedliche Steps sind, ist, dass die dann gleichzeitig noch geladen werden. Und dass die self-contained in eigenen Ordnern liegen. Also die liegen halt nicht alle in einem Ordner, in einem Vim-Verzeichnis drin, sondern die liegen halt alle in einzelnen Ordnern.
Das macht Pathogen auch.
Und das Schöne ist, man kann halt diese Datei in der, also ich habe das quasi bei mir so, ich habe da eine extra Datei, wo nur die Bundles drin stehen und die wird dann in meine Hauptdatei included. So kann ich dann halt auch mit einer einfachen Command-Line
ein Komplett-Update fahren, ohne den Vim sofort komplett starten zu müssen. Und man kann diese Datei halt eben auch versionieren. Also ich habe das zum Beispiel, ich habe auf GitHub meine kompletten .Files verwaltet mit einem Skript, was die auf einem neuen Rechner dann sofort deployen kann. Und da habe ich dann im Endeffekt auch diese Bundle und meine Config für die Bundles mit drin.
Ja, also beim, ja.
Und dann führe ich halt mein Bootstrap-Skript aus und der lädt dann halt alles automatisch runter. Führt dieses Skript aus, wo die Dings, die Plugins drin stehen und installiert die automatisch.
Ja, also was bei mir auch ist, das Pathogen liegt einfach als Submodul in meinem .vim, was ein Git Repository ist. Mhm. Und da trägst du dann halt die Git Modules ein, wenn du es brauchst. Mhm. Also ich weiß nicht, es ist garantiert irgendwie alles, beides das gleiche und ein bisschen anders.
Ja, also als Inspiration steht hier auch Pathogen drin und Bundler, was so ein Ruby Module Manager ist.
Total gut.
Und das so weiter. Wie gesagt, ich habe mir Pathogen noch gar nicht so richtig angeguckt. Ich habe Bundle benutzt und es funktioniert für mich seitdem ich es benutze.
Hauptsache, es funktioniert.
Das ist gut. Und das, also, ist bunt und das funktioniert und das kann halt irgendwie. Also es kann halt auch so Dinge wie, was jetzt Aptitude oder Pac-Man oder so kann. Also man kann halt zum Beispiel auch nach Plugins suchen, nach einem Namen und die dann über den Namen installieren und so weiter. Der hat halt schon ein Repository mit relativ vielen Plugins mit drin, die man dann durchsuchen kann. Und man kann halt zur Not halt auch einfach ganz normale Git-Repositories eintragen, die dann als Plugin erkannt werden und so. Und das ist eigentlich schon ganz schick.
Ja, stimmt. Also Pathogen funktioniert für mich.
Okay. Ja, ebenso wie Wandel für mich. Also spielt ja eigentlich keine Rolle.
Gut, Felix? Genau, ich habe auch ein Vim-Plugin diesmal. Und zwar nennt sich das Sudo Edit, weil es mir einfach schon viel zu oft passiert ist, dass ich irgendwie eine File aufgemacht habe, dann wird rum editiert habe und dann wollte ich speichern und dann, fuck, du bist nicht root und du ich lach dich jetzt einfach raus, weil du das jetzt irgendwohin kopieren musst, beziehungsweise irgendwohin speichern musst und dann darüber kopieren musst. Und das ist mir einfach viel zu oft passiert. Und dann habe ich dieses Sudo-Edit gefunden. Und anstatt du write machst, machst du dann halt einfach Sudo-Write und dann schreibt das halt mit Sudo-Superpowers und mit Sudo und was er halt alles zur Verfügung hat. Und das funktioniert. Das ist einfach ein gutes Gefühl, dass es, wenn man es dann weiß, dass es sowas gibt.
Ja, ich habe jetzt gerade mal Bundle Install Sudo-Edit gemacht und es hat funktioniert. Voll gut.
Super gut.
Sehr, sehr schön.
Also das Wandel auf jeden Fall viel besser.
Weiß ich nicht. Ich habe das andere noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, was das anders macht.
Okay. Also so redet.
Marc? Genau. Die Withings Wi-Fi Scale habe ich mir herausgesucht. Ist einfach so, ich war schon mal daran interessiert, so Fitnesswerte zu sammeln. Ich renne halt rum und mache mit dem iPhone irgendwie, zeichne ich meine GPX-Tracks auf. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ja, man könnte ja auch so ein bisschen aufzeichnen, wie denn Fett und Muskelmasse sich verhalten. Da ich die ganze Zeit irgendwie von zu Hause arbeite, wird man natürlich unglaublich fett. Muss dann,
man sieht's.
Natürlich. Muss man natürlich ein bisschen darauf achten, wo das denn hingeht. Und da kannst du dir natürlich selber irgendwie, keine Ahnung, eine iPhone-Anwendung dir holen oder irgendwelche Sachen eintippen und aufzeichnen und schieß mich tot. Aber das ist doch alles etwas unglaublich nervig. Und da gibt's von, habe ich im Apple Store mal gesehen, als ich da war, da stand diese Waage rum und die Waage sieht einfach sehr, sehr hübsch aus. Ist im Grunde, also ich habe sie mir in weiß geholt, ist im Grunde nur so eine flache weiße Kachel, in der Mitte ein silberner Punkt und ein Display. Und das Display ist weiß auf schwarz, was ich schon mal sehr gut finde. So ein kleines LCD-Display. Und was diese Waage macht, ist, sie lädt Gewicht und Körpermasse an den Webservice hoch, wo du den dann abrufen kannst. Du kannst es entweder auf der Webseite abrufen, du kannst es irgendwie über dein iPhone dir charten lassen, du kannst es über dein Android dir anschauen lassen. Und du musst halt echt gar nichts machen. Erstmal ist die Waage nicht so eine Waage, die du erst antippen musst, wie viele von diesen blöden Digitalwagen, sondern du stellst dich einfach drauf und die rafft es schon, was ich schon mal super finde, weil warum müsste man Wagen antippen, dass sie anspringen? Das ist doch blöd. Hier stellst du dich drauf und dann funktioniert es. Sie erkennt automatisch, also sie ist mehr benutzerfähig. Sie erkennt anhand von deinem Gewichten, deinen Fettattributen und so weiter, wer du bist.
Funktioniert das tatsächlich?
Das funktioniert tatsächlich, genau. Außer du hast natürlich zwei Leute, die irgendwie den exakt gleichen Muskelanteil und Gewicht haben. Dann wird es ein bisschen komisch, aber keine Ahnung, wie sie dann macht. Und sie lädt es per Wi-Fi hoch. Bedeutet, du musst auch nicht irgendwie mit dem USB-Stick ran oder irgendwas machen. Und ist ein bisschen teuer, ist irgendwie 130 Euro. Sieht aber auch sehr, sehr schick aus. Braucht keinen Strom, also hat Batterien ganz normal, kein Kabel, also irgendwie das weghängt. Und ist schön, wenn man da mal irgendwie kontrollieren will, wie man denn ein bisschen, keine Ahnung, mehr Muskeln aufbaut, ein bisschen Fett wegkriegt. Die Withings Wi-Fi Body Scale. Gibt es auch von der Telekom irgendwie so.
Ja, jetzt hast du es kaputt gemacht.
Also nicht dieselbe, aber ein alternatives Modell, das so grob dasselbe kann wahrscheinlich. Medizina, keine Ahnung, wie es heißt. Sieht unglaublich schrecklich aus. Die hier sieht sehr schick aus. Habe ich mir mal per Amazon kommen lassen, kann dann immer noch zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt, aber die werde ich behalten. Nee, die werde ich behalten, die gefällt mir ziemlich. Und sie haben dann notfalls auch noch irgendwie, wenn du deinen Blutdruck überwachen willst, kannst du natürlich auch das entsprechende Blutdruckmessgerät kaufen, das auch per Wi-Fi ab hochlädt. Und okay. Dann kannst du also immer schön charten und mehr Daten sammeln. Und
das geht dann in die Cloud oder geht das irgendwo?
Das geht zu Withings in die Cloud.
Okay, also das geht dann gleich in deine Google
Health kannst du sicher auch anschließen. Müsste ich mal schauen. Es ist mir völlig egal, ob Leute wissen, wie viel Gewicht die können. Ach, ist doch.
Möchtest du, dass deine Krankenkasse das weiß?
Ja.
Echt?
Ja.
Naja. Also ich habe da mal so Erfahrungen mit so einer ähnlichen Waage gemacht, die jemand hier im Check dabei hatte, und wir haben da mal irgendwie Man the Middle gemacht und haben uns da mal reingeklinkt und mal geguckt, was da übertragen wird, und da sind halt die kompletten Daten und irgendwie auch noch riesige Base64 kodierte Binary Blobs, was irgendwie ein Image vom Speicher der Waage war oder sowas, unverschlüsselt.
Das hat sich gerade falsch angehört.
Ja, das war irgendwie, da wurden irgendwie Daten unverschlüsselt per HTTP Post Request übers Internet geschickt bei so einem Teil. Und
ist doch auch völlig, also.
Also, ja.
Erstmal musste es einer abfangen, was keiner kann, weil dann musste sich irgendwie ein Backbone ranhängen oder so.
Also, oder in deinem Wi-Fi sein.
Ja, oder in deinem Wi-Fi sein und dann auch noch irgendwie unverschlüsselt am besten. Und und dann wird irgendein Perverser vor deinem Haus im Auto sitzen und sich darauf irgendwie ein von der Palme wählen, dass er weiß, wie viel du wiegst. Da gab es auf dem Jahrmarkt für Leute, die haben geraten und waren gut. Es ist, also, Privacy ist ja ganz schön, aber für sowas interessiert auch echt keinen.
Na gut, muss jeder selber wissen.
Richtig. Genau.
Ich wollte es nur mal gesagt haben, also, dass ich davon ausgehe, dass das irgendwie nicht besonders vertraulich ist, was da übertragen wird.
Gehe ich jetzt mal auch nicht aus.
Ja.
Okay, Flighty, du hast noch was?
Ja, ich mache mich doch gerne über Java-Programmierer lustig und Enterprise-Leute. Das ist einfach, eigentlich ist es ein Scherz. Das ist ein Java-Klassennamen-Generator. Und man geht da halt drauf und da steht jetzt zum Beispiel Iterable Clone. Und dann kannst du es Enterprise-ifyen. Und dann klickt man halt drauf, dann ist es ein Advisor-Iterable-Clone und das kann man halt irgendwie unendlich oft drücken und dann werden halt lauter Buzzwords aneinander gehängt und da Klassennamen draus gemacht. Finde ich ganz lustig, weil so in der Java-Welt findet man halt gern auch mal so Klassen, die dann irgendwie so eine Abstract Factory, Factory Producer, Plugin, Base.
Bean.
Base Bean.
Base Bean. Ja, genau.
Wichtig, Bean.
Also es gibt da Klassen, die allein schon Flighty's Regel Nummer 2 von alleine mit einem.
Enterprise-y.
Ja.
Even more enterprise-y.
Genau.
Template Getter Driven Bean Expression.
Also da kann man mal irgendwie so ein paar Minuten rumspielen, das ist sehr erheiternd.
Important Template Getter Driven Bean Expression.
Also ich habe glaube List Response Candidate Context Parameter Schema Prototype Authentication Helper ja, genau sowas.
Responsive Wrapper Policy Observer Helper Pool Worker Serializer Decorator Collection
Interpreter. Da werden einfach ganz viele nichtssagende Buzzwords aneinander gehängt und
Moment. Die heißen alle was.
Die also heißen nichtssagende alle was. Genau, würde ich jetzt auch sagen.
Wenn du einen, keine Ahnung.
Factory hast zum Beispiel.
Ja, oder weißt du die Bildung, Factory Pool ist
oder ein Helper.
Ja. Richtig.
Ja, oder ein Observer.
Helper ja, Helper
oder ein Wrapper.
Ja, aber Rapper sagt halt. Keiner will Rapper.
Ja, nee, die geben Rapper keiner. Bambis, habe ich gehört.
Ja, oder sowas Rapper wie Bambis? Oder sowas ja,
Bushido.
Wie,
keine Ahnung.
Sowas wie Manager oder Advisor?
Ja, Manager kann man
Manager immer. Manager managt halt.
Also, wie gesagt.
Weißt schon mal, dass in der Abstraktion eins drüber steht.
Ja.
Also schon mal, das reicht ja im Grunde aus, um drüber zu reden.
Ja.
Klar. Ich glaube, okay, wir haben jetzt einfach eigentlich viel zu lang über dieses Dings geredet, aber ich finde es lustig.
Gut, mal ausprobieren, mal raufklicken. Java Enterprise Name Generator. Du wolltest noch kurz deine Bank picken, oder?
Ach so, ja, die DAB-Bank finde ich gerade ganz cool, so, wenn du ein bisschen Börse machen willst. Und die haben eine Hotline, die eine normale Festnetznummer ist, wo du sonntags um 22 Uhr noch anrufen kannst und dann gehen auf einmal kompetente Menschen daran. Und ich so,
Entschuldigung,
ich habe gedacht, was ist denn da los? Ja, ich hätte eigentlich erwartet, sie rufen außer unsere Geschäftszeiten an, haha. Aber nein, da geht jemand ran und sagt so, ja klar, hier kein Thema. Und dann so, what? Und sie haben einen Twitter-Account und dann antworte ich diesem Account und dann antworten die zurück und ich so, was?
Wie jetzt?
Was, bei einer Bank?
Kundenservice?
Bei einer, wirklich, da sitzt einer, der echt, der macht Sachen in Twitter, obwohl er bei einer Bank ist.
Leute machen Sachen.
Und ist kostenlos, ist ganz nett, kriegst eine Mastercard, kannst überall Geld abheben und
funktioniert auf jeden Fall.
Also ich bin noch bei der Chuck Norris Bank, weil ich einfach den Namen cool fand.
Richtig.
Und man muss halt Prioritäten setzen.
Die Chuck Norris Bank.
Chuck Norris Bank, ja. Ist auch kostenlos.
Wir könnten jetzt böse Chuck Norris Witze machen, aber das lassen wir
lieber. Wie böse Chuck Norris Witze? Es gibt nur gute Chuck Norris.
Gute, tolle Chuck Norris Witze.
Ja, also es ist besser als seine Krepelbank, wo du irgendwie diesen Taschenrechner bekommst. Taschenrechner.
Hey, der hat ein Eurozeichen, der Taschenrechner.
Ja, und der hat 15 Euro gekostet. Die
10.
Ist
nicht
mehr. Ja, 10 plus Versand.
Nein, 10 nicht nur.
Eurozeichen, da erinnere ich mich noch dran, wenn die Taschenrechner bei der Umstellung, wo das dann gut war, hat der auch ein Eurozeichen, ja. Wo sie dann einfach 1,95583 einfach mal eingespeichert haben auf dieser Zahl. Da kannst du irgendwie sagen, 12 Euro und hatte gesagt, was 12 D-Mark in Euro waren. Das waren
aber das Zeiten. Konntest du auch umstellen. Also du könntest ihm sagen, ja, 1 Euro ist jetzt anders.
Richtig.
Aber das konnten bloß die Guten.
Richtig.
Und die haben es dann auch wieder vergessen, wenn du neu gestartet hast.
Okay, Trigillion. Gut, sind wir fertig, oder?
Ich glaube schon, ja.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Ja.
Kein Kommentar.
Tschüssi.
Och, Mann.
Kein Kommentar ist auch ein Kommentar, oder?
Nein.
Nein. Also ja.
Aber das war gerade ein Kommentar.
Nein, kein Kommentar.
Doch,
wünsche euch.
Der kann weder positiv noch negativ gedeutet werden, Deswegen kein Kommentar.
Na dann.
Dann habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Wie war das? Macht Backups und so, ne?
Ja,
und,
genau.
Macht Backups.
Holt
Daten, ist doch egal.
Holt keine blöden TAN-Generatoren, geht zu Banken und verlangt richtiges
oder
Zeug.
Mehr Tanga-Raptoren in Banken.
Tanga-Faptoren, wichtig.
Okay.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.